Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 242. Heute mit einem Fragen-Podcast. Eure Fragen, unsere Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Hallo, Olaf. Ich hab Bock auf Fragen.
Und der Kai hat hoffentlich auch Bock auf Fragen. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Ja, doch schon. Hallo erstmal. Ich habe mir so gedacht, so ein Fragen-Podcast, da ist das Schöne dabei. Das ist ja nicht nur ein Thema, sondern da werden immer verschiedene Sachen aufgemacht. Man kann diskutieren, sich streiten. Also quasi so wie Weihnachten mit der Familie.
Mal gucken, wer der komische Onkel von den Fragenstellern und Stellerinnen ist. Werden wir auf jeden Fall heute natürlich machen. Wir haben, ich glaube, rund 30 Fragen eingesandt bekommen und die werden wir heute alle durchgehen, auch dann über die verschiedenen Kanäle, YouTube, Facebook und ich weiß nicht wo, alle Twitter und natürlich Discord, ganz viele dabei. Werden wir heute beantworten. An der Stelle natürlich erstmal noch wie immer ein großes Dankeschön geht raus an einige liebe Menschen, die uns als Jahresmitglieder bei Patreon und Steady unterstützt. Das sind zum einen der Volker und der Stefan, beide bei Steady. Und dann haben wir noch einen weiteren Stefan, der bei uns bei Patreon eingestiegen ist, der uns auch gleich dick und breit auf die Pinnwand gepostet hat. Schön, Stefan, dass du dabei bist und da auch gleich so eifrig mit dabei bist. Ansonsten würde ich sagen, legen wir hier einfach los, weil die Hinweise, ihr wisst eh, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, da und da und da. Rumble-Wochen kommen langsam auf uns zu, da werden wir richtig Gas geben jetzt in der kommenden und übernächsten Woche dann vor allem. Und wir werden auch noch nächste Woche ein kleines Update machen und euch da so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Wie war denn eigentlich 2021 für Headlock? So, und damit würde ich sagen, starten wir einfach durch, weil es ist jede Menge Fragematerial da, quer durch alle möglichen Bereiche, Retro, WWE, AEW, all das, was mit dazugehört. Der Torben hat uns bei YouTube angeschrieben und fragt, warum wird eigentlich ein Verkauf von WWE nie als Chance gesehen? Jeder, der mit der aktuellen Situation unzufrieden ist, wünscht sich doch Veränderung. Nach einem Verkauf wäre wahrscheinlich ein neuer Eigentümer da, der doch die Promotion entwickeln wollen würde. Bei AEW sieht man das doch, dass so eine Entwicklung sehr schnell gehen kann. Und was da möglich gewesen wäre, wenn Tony Khan beispielsweise eine Infrastruktur à la WWE im Hintergrund gehabt hätte? Naja, Spekulationen, aber sicher nicht schlecht. Ja, Kai, wie siehst du das? Geht man da zu negativ an die ganze WWE wird möglicherweise verkauft Geschichte ran?
Ich finde, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Also ist gerade mit dem Tony Khan-Vergleich ist jetzt eine andere Sache, ob man da sein eigenes Geld rein investiert oder ob du jetzt im Falle von WWE dann irgendwelchen Aktionären dann noch eine gewisse Dividende ausschütten willst. Also das ist ja nochmal auch ein ganz anderer Ansatz natürlich der Gewinnmaximierung. Also WWE natürlich macht seinen Millionengewinn. AEW wird am Anfang dann auch erstmal rote Zahlen geschrieben haben und Geld reingebuttert haben natürlich, ne? Also solche Sachen alles, das sind verschiedene Sachen. Und das mit dem Verkauf, ich finde das so schwierig zu bewerten. Also es gibt Beispiele, sind ganz gut oder beziehungsweise ist auch immer subjektiv. Also wenn ich jetzt überlege, als Disney Marvel gekauft hat, habe ich mir auch gedacht, ob das was wird, keine Ahnung. Bin dann großer Fan der Filme danach gewesen. Ich glaube, wenn wir jetzt über Star Wars reden, darüber schlagen sich Leute die Köpfe ein, ob das gut ist oder schlecht ist, dass Disney das gekauft hat. Also das sind immer verschiedene Sachen. Also und jetzt von irgendwie Sport und Fußball und Leute sich irgendwo einkaufen, will ich gar nicht erst anfangen. Also es kommt drauf an, wer das macht, mit welcher Motivation, was der Sinn dahinter ist, was die Ambitionen sind. Also ich glaube, vielleicht so ein bisschen pessimistisch veranlagt, würde ich erstmal denken, oh, das ist ja alles blöd, weil sind gar nicht mehr die, die es mit dem Herzen aufgebaut haben. Auf der anderen Seite sage ich oder viele aber auch, Vince McMahon muss weg. Also ja, eigentlich finde ich es mal einen relativ schönen Ansatz zu sagen, vielleicht wird's danach ja besser, aber vielleicht bin ich einfach ein bisschen pessimistisch veranlagt.
Mella, wie ist es bei dir? Also ein Verkauf kann doch eigentlich auch eine Chance sein.
Ja, ich sehe es auch ähnlich, weil das Erste, was mir eingefallen ist, ja, kommt halt auf den Käufer drauf an, ne? Also wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn Triple H sagen würde, yo, ich kaufe das meinem Schwiegerpapi ab und mache jetzt eben hier mein NXT, ziehe ich jetzt hier durch mein Ding, dann kann das natürlich cool werden. Ich meine, das damalige NXT, das war ja schon eine coole Sache. Und jetzt, naja. Also, wie Kai auch schon gesagt hat, ne, wenn da jemand kommt, der auch ein bisschen Herzblut da reinstecken möchte und nicht nur Geld, dann kann das ja tatsächlich eine coole Sache werden. Aber wenn das jetzt eben nur so ein Aktionär ist, der sich denkt, jo, ich kaufe im Grunde hauptsächlich den Namen und was damit passiert, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Das soll mal schön hier meine Hi-Ho-Pies machen. Dann wird's halt auch kritisch. Dann ist die Frage, wird's noch schlimmer als unter Vince McMahon oder bleibt's gleich oder wird's dann doch trotzdem besser? Also es ist wirklich schwer zu sagen. Generell klar, man kann auch mal positiv denken, so ist es ja nicht. Aber auch wenn man von Vince McMahon halten kann, was man möchte, irgendwo ist es ja trotzdem noch sein Baby und so behandelt er es ja irgendwo trotzdem noch. Also, es ist echt schwierig. Also, es ist eine interessante Frage, aber auch echt eine schwierige Frage.
Ich glaube, diese Negativität rührt auch immer so ein bisschen damit einher, dass wir ja sehr viele Wrestling-Fans ja sehr lange einfach an dem Produkt WWE gehangen haben. Und dann sagt man zwar, ja, ich möchte gern Veränderungen, aber ich möchte, dass sich das Produkt in sich verändert, dass wir wieder so eine neue Ära bekommen. Vielleicht bekommen wir die auch. Also ich finde momentan die Entwicklungen, die jetzt getan worden sind, die deuten ja darauf hin, dass wir jetzt einen krassen Schnitt haben. Nicht nur bei NXT, sondern ich finde auch bei dem Main Roster sieht man ja, dass da eine Progression da ist. Ob das die Progression und die Entwicklung ist, die wir haben wollen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber da ist eine Entwicklung da und ich glaube auch, dass wir in einigen Jahren mal sagen werden, boah, wisst ihr noch, 2021, das war dieses krasse Jahr, wo wir uns über die Entlassungen beschwert haben, über die Umstellung von NXT und 2022, da hat man dann weitere Konsequenzen daraus gezogen und daraus hat sich dann das und das und das entwickelt. Ich glaube, dass das schon ein wichtiges Jahr gewesen ist. Also nicht nur für WWE, natürlich auch für AEW, muss man natürlich auch sagen, weil die natürlich dadurch auch erstarkt sind, zum Teil zumindest. Aber es ist eben auch so, dass man das vielleicht sagt, ja, also ein neuer Besitzer, neue Firma dahinter, neuer Kopf dahinter, verstehen die das auch so, wie das WWE vielleicht früher mal gemacht hat? Kann ich mich nochmal so abholen? Und zugleich, ich glaube, dass viele Wrestling-Fans da sehr konservativ sind und deswegen sich lieber wünschen, dass das jemand von intern macht und sozusagen da diese Entwicklung vollzieht. Zugleich glaube ich aber auch, dass ein Verkauf auch eine Chance sein kann. Bin ich auch absolut dabei. Bin aber eben skeptisch, weil, wie Kai auch schon oder Mella ja auch schon gesagt hat, man weiß nicht genau, wohin das geht und ob die Köpfe, die dann da hinterher die Führung übernehmen, ob die dann auch wirklich ja eine Ahnung von Wrestling haben oder ob das einfach dann nur zu einem Medienunternehmen wird. Und ich glaube, das ist das, was viele derzeit so ein bisschen upturnt, was WWE angeht, dass man das Gefühl hat, ja, eigentlich geht's denen gar nicht mehr ums Wrestling an sich, sondern eigentlich geht's denen um Bildrechte, es geht um Verdienstmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was dann auch viele sagen, ja, dann wird es ja quasi durch den Verkauf nur noch schlimmer, weil dann hat man im Zweifelsfall nicht nur diesen hausgemachten Riesen, sondern man hat dann vielleicht noch einen ganz anderen Industrieriesen, der das Ding dann vielleicht führt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber ich meine, wie es ausgehen wird, wenn das Ding verkauft werden sollte, da muss man eben mal abwarten. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Der AIC91 fragt, falls es Lesnar gegen Reigns bei WrestleMania geben sollte, wäre es bereits das dritte Main Event zwischen den beiden und sie würden mit Austin vs. Rock gleichziehen. Spricht das für die Rivalität zwischen Lesnar und Reigns oder ist das nur ein Spiegelbild der heutigen WWE mit dem Mangel an großen Namen, Mella?
Ich würde nicht sagen, dass es für die Rivalität der beiden spricht, aber es spricht definitiv für das Vertrauen, was man in die beiden hat. Ich meine, man hat mit Reigns einen Performer, einen Wrestler, der jetzt über die letzten Jahre das Ding getragen hat und der einfach an den Punkt angekommen ist, wo er das auch easy peasy machen kann. Und Lesnar ist halt immer ein Draw. Lesnar ist eine große Nummer. Ich feiere auch mittlerweile Lesnar. Ich gucke mir die Matches unfassbar gerne an, wie der einfach Leute durch die Gegend schmeißt. Das ist witzig. Mehr will ich auch von dem Lesnar-Match gar nicht. Hat der Leute verprügelt. So, fertig.
Ich hoffe, du wolltest gerade nicht was anderes mit F sagen.
Nein. Mein Gott.
F-fived.
Ja.
Der hat die Leute verprügelt.
Klar, also wenn ich jetzt so an den Rest des Rosters denke, mein Gott, ist es halt auch schwierig für mich tatsächlich da gerade so die großen Namen zu finden und zu suchen, die so eine Mania eben Main Eventen ist das überhaupt ein Wort, ihr wisst, was ich meine, könnten. Und ich sag mal so, also Reigns gegen Lesnar, hätte ich schon noch mal Bock drauf, so ist es nicht.
Kai, wie ist bei dir?
Also erstmal finde ich den Vergleich insofern ein bisschen schwierig, weil man ja auch sagen muss, es ist halt quasi Reigns, der immer da ist, dann in einer Feder mit einem Part-Timer. Also bei Austin und Rock, da waren ja beide schon über längere Zeit auch mal da und sind deswegen auch immer wieder aneinander geraten. Und also so gefühlt hat man immer, ich spreche jetzt übertrieben, so alle paar Road to WrestleMania sagt man wieder, ja gut, machen wir halt Roman gegen Lesnar. Also das spricht jetzt ja nicht für eine krass lange Rivalität zwischen den beiden. Trotzdem muss man ja sagen, dass auch wir hier im Podcast immer wieder betonen, ja, wir hatten die schon gegeneinander und das fanden wir auch alle schrecklich und scheiße, aber das ist jetzt eine andere Paarung. Zwar mit den, also da kämpfen zwar gerade die gleichen Namen gegeneinander wieder, aber andere Charaktere. Also was es dann doch wieder interessant macht, dass sie schon zweimal gegeneinander im Ring gestanden haben. Wenn wir uns jetzt darauf beziehen können und sagen, ach Mann, das war damals so eine absolute Kacke, aber jetzt ist es was ganz anderes und jetzt ist es auch ein Match, was die meisten sehen wollen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also wenn ich jetzt da an damals denke mit Roman gegen Lesnar, was alle komplett aus dem Stadion geboot haben, was alle Kacke fanden. Und jetzt haben wir da auch so einen gewissen Hype bei. Ist aber auch trotzdem, wie ich schon gesagt habe, du merkst halt eben auch, Road to WrestleMania, alles klar, wir schmeißen wieder Brock Lesnar rein, ne? Weil zieht eben der Name. Ich habe auch Spaß mit dem jetzigen Brock Lesnar, aber man hat ja auch die Probleme gesehen, die in den letzten beiden Matches, also die es in den letzten beiden Matches gab, beziehungsweise im Aufbau. Also spricht jetzt nicht mega für die Rivalität. Ich freue mich aber über die jetzige Fehde. Die kann ich aber nicht auf die anderen beiden Fehden beziehen, außer zu sagen, das ist interessanter als damals.
Es fühlt sich natürlich anders an, ist ja ganz klar. Es sind andere Voraussetzungen. Aber trotzdem finde ich, dass das Match, was wir dann vielleicht bekommen werden sollten, hätten, täten, dass das auf jeden Fall WrestleMania-würdig ist. Ich würde das nicht mit dieser Rivalität Austin gegen The Rock gleichsetzen, weil wenn man sich so die Laufbahn von Austin und Rock anschaut, die ist ja relativ parallel gegangen. Also erstmal beide mit einem wirklich schlimmen Gimmick, mit der Austin als Ringmaster, Rock, Rocky Maivia. Klar, Rock ein bisschen später gestartet, Austin ein bisschen früher dabei, aber nur um mal so die gegeneinander zu stellen. Die beiden sind ja auch schon um den IC-Title gegeneinander gefädelt und die sind ja aneinander gewachsen. Das ist ja hier das Ding. Und bei Roman gegen Brock, da ist niemand aneinander gewachsen, sondern da sollte Roman an Brock wachsen, aber die Zuschauer wollten das nicht so recht und haben dann da das ein oder andere Mal die ganze Geschichte hier sabotiert. Und das war ja auch einfach dieser Monster-Push, den man Roman Reigns über Jahre gegeben hat, wo wir dann auch irgendwann gesagt haben, so, ja, der bringt eigentlich alles mit, aber es ist eben zu viel. Deswegen finde ich, dass diese Rivalitäten sind halt gänzlich anders, weil Austin und Rock wirklich, die haben sich gebraucht, um gemeinsam groß zu werden. Die sind in der Zeit, wo auch das Produkt gewachsen ist, sind die miteinander gewachsen und haben eben diese großen Charaktere entwickelt. Das war bei Roman und Brock einfach nicht, sondern Brock war schon riesig groß. Jetzt hat er ein paar mehr Haare, aber das ist egal. Roman, der brauchte Brock quasi, um an dem größer zu werden. Aber Brock hätte Roman nicht gebraucht. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten, meiner Meinung nach. Ist das ein Spiegelbild der WWE mit dem Mangel an heutigen Namen, an großen Namen? Ja, es sind ja eben gerade die zwei größten Namen. Roman Reigns hat man jetzt über seit seinem Comeback quasi ja groß aufgebaut. Also der muss im Main Event von WrestleMania stehen. Brock ist ein absoluter Household Name überall auf Sportsendern und ich weiß nicht wo. Also die beiden gegeneinander zu stellen bei WrestleMania. Klar kann man jetzt sagen, ja, warum haben wir denn nicht jemand anders Junges im WrestleMania Main Event? So, ja, aber dafür war WrestleMania noch nie da oder sehr, sehr selten da, dass man da wirklich die jungen Gesichter im Main Event gehabt hat, sondern du wolltest immer diese großen Stars eigentlich gegeneinander haben. Und deswegen, also, dass WWE Probleme im Roster hat mit Vielfältigkeit und große aufgebaute Stars, ist geschenkt. Aber ich glaube, das ist hier bei WrestleMania eine andere Nummer. Dann kommen wir noch zur nächsten Frage, auch jetzt WrestleMania eigentlich, also beziehungsweise Crossover-mäßig. New Japan Pro Wrestling lässt bei Wrestle Kingdom ihre Topstars an beiden Abenden antreten, während die WWE bei WrestleMania ihre großen Namen auf beide Abende verteilt. Welches Two-Night-Pay-Per-View-Modell findet ihr persönlich besser und könnt ihr euch vorstellen, dass es bei WrestleMania Lesnar Reigns in einem Non-Title-Match an einem Abend gibt und dann am anderen Abend ihre Titel gegen andere verteidigen?
Gott. So.
Kai, du zuerst.
Nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Brauche ich auch nicht. Also, weil, also klar, wie gesagt, das kann auch gut sein oder sowas, ne? Und das wird auch sicherlich irgendwo seine Daseinsberechtigung haben. Aber das wäre ja, also, das wäre ja der Urvater des 50-50-Bookings. Also so, ja, heute gewinne ich, morgen gewinnst du, alles klar, super. Also, da wäre ich absolut gar kein Fan von. Und ich mag es halt auch, dass es, also, dass man da die Wrestler auf beide Shows verteilt und da einer nicht an beiden Abenden kämpft oder sowas. Klar, wenn du ja so eine Daniel Bryan-Geschichte machst, ne, wie dass er dann bei Mania im Opener gegen Triple H kämpft und dann nochmal im Main-Event, ist was anderes, war aber auch die Story. Aber ich brauche jetzt nicht, dass wir da an beiden Tagen die gleichen Wrestler haben.
Mella, wie siehst du das?
Wie hat Eddie Steinblock damals so schön gesagt, das wird der Revenge Rumble.
Was wurde es dann?
Ja, das war eins zu eins dieses Schema. Okay, am einen Tag gewinne ich, am nächsten Tag gewinnst halt du. Das war dann der Revenge Rumble. Es hält ich auch nicht für super sinnvoll. Also, wie Kai schon gesagt hat, brauche ich nicht zweimal Lesnar gegen Reigns hintereinander. Also einmal reicht mir völlig. Weil, wie gesagt, ich will eh nur sein, wie Lesnar da Leute F5. Und zum anderen, wenn du dieselben quasi an beiden Abenden im Main Event hast, es nutzt sich halt auch echt ab. Und gerade auch als Wrestler, du willst ja bei WrestleMania immer deinen WrestleMania-Moment haben. Du willst ja in Anführungszeichen einmaliges Match abliefern, besonders gutes, das besonders in Erinnerung bleibt. Und wenn du zweimal hintereinander das gleiche oder zumindest ein Match mit den gleichen Leuten hast, ist das halt schwierig und als Wrestler auch echt anstrengend, weil du musst dir ja zweimal was komplett überlegen, was outstanding sein soll. Es soll ja WrestleMania würdig sein. Und das ist halt schwierig, weil ich glaube, eins der beiden Matches mit den gleichen Wrestlern wird immer leiden. Und an eins.
Ich glaube aber, ganz kurz, dass ich da reingrätsche. Ich glaube, er meinte das so, dass wir quasi am Tag 1 bekommen wir Lesnar gegen Reigns. So, die machen ihr Ding unter sich aus und dann Tag 2 kämpft Lesnar gegen, keine Ahnung, Sami Zayn und einfach nur so und an Tag 2 und Reigns gegen, keine Ahnung, Drew McIntyre. Ich glaube, er möchte da quasi, dass dann an Tag 1 wird diese Fehde ausgefochten, an Tag 2 werden die Titel innerhalb der Brands ausgefochten, obwohl Sami Zayn natürlich nicht in. Ich glaube, das ist dieser Nachsatz mit dem gegen andere antreten.
Ich habe aber auch einfach gelesen gegeneinander.
Ja, ich auch. Ich auch. Das war gerade mein. Ja, es ist ja. Manchmal will das Hirn nicht so.
Bleib aber trotzdem dabei, dass man bei Mania nur einmal auf der Karte stehen sollte.
Ja, ich bleibe auch dabei, trotz allem. Vor allen Dingen.
Einfach weil ihr sture Böcke seid.
Richtig. Nee. Nein, aber es lässt ja auch den Main Event an Tag 2 oder Tag 1, je nachdem, für andere offen. Also, ich meine, wenn man das jetzt aus Company-Sicht sehen möchte, wenn man das gut vermarkten möchte, wie zum Beispiel letztes Jahr, dann haben halt an Tag 1 die Frauen den Main Event und an Tag 2 die Männer. Und dann hast du halt auch trotzdem nochmal ein bisschen Abwechslung. Also, ich bleibe auch bei meiner Meinung, ich muss nicht die gleichen Gesichter an zwei Abenden im Main Event sehen.
Da das ja alles entsprechend gebookt ist, spricht das für mich aber letztendlich auch nur für schlechte Planung, wenn man sagt, ja, die fehlen so gegeneinander und dann müssen aber die Titel gegen andere verteidigen und dann fehlen sie mit dem aber auch eigentlich gegeneinander. Das, also meiner Meinung nach spricht das eigentlich nur für scheiß Planung im Fädenaufbau.
Ich glaube, irgendeines dieser Matches würde auch unter die Räder geraten. Was wäre denn jetzt, also mal, wir spinnen das mal durch. Lesnar kämpft dann vielleicht Tag 2 gegen, ist nicht Sami Zayn. Ich würde die beiden gerne nochmal gegeneinander sehen, weil ich die beiden so witzig miteinander finde. Aber nehmen wir, Lesnar kämpft gegen Big E, weil Big E hat den Rumble gewonnen und Reigns kämpft gegen Drew McIntyre an Tag 2, weil es ist Drew McIntyre.
Weil er ein Schwert hat.
Genau das, genau. Eigentlich müsste der noch mal gegen Lesnar fäden und dann muss das Schwert die Hauptrolle spielen. Oh, damit kann man doch hervorragende Schwertswitze machen, hallo? Nein, aber ich finde, du hast dann immer das Problem, dass dann die Titelwechsel womöglich mau wirken könnten. Dann stellt sich Drew McIntyre hin, nachdem Roman Reigns am Tag vorher 40 Mal von Lesnar ge-F5 worden ist, und ist dann, ich bin der Champion. Ja, natürlich, aber du hast einen angeschlagenen Reigns bekommen. Und man will ja diese Stars in in der Bestform quasi haben. Ich glaube, damit kannst du eben auch diese Titelmatches, die vermeintlich groß sein sollten, ein bisschen degradieren, nämlich hinter diesem Special-Match, was man dann an Tag 1 hat. Und abgesehen davon, wenn man sowas macht, also wenn man so diese beiden Wrestler, die du schon an Tag 1 gegeneinander hast, dann nochmal an Tag 2 gegeneinander antreten lassen möchtest, dann musst du auch eine entsprechende Story haben, dass da noch ein Dritter auf einen wartet oder irgendwie eine Entwicklung da drin ist. Das muss dann irgendwie eine Geschichte sein, die dann dazu passt. Das hat man ja bei Wrestle Kingdom immer mal wieder gemacht. Ich muss aber sagen, ich bin auch kein Freund von dem zweitägigen Wrestle Kingdom Modell, weil sich das einfach anfühlt, wie zweimal hast du drei, vier Matches, die vielleicht Wrestle Kingdom würdig sind, und dann hast du ganz viele kleinere Matches drumherum, um die Card an dem jeweiligen Abend aufzufüllen. Und dafür hat das Roster von New Japan derzeit auch nicht so die Tiefe, muss ich sagen. Und das fehlt mir da ein bisschen. Ich fand Wrestle Kingdom jetzt gut, aber ich hatte auch sehr oft nicht Wrestle Kingdom Feeling, sondern ich will wieder einen großen Abend haben. Da darf ich dann auch gerne 4,5 Stunden davor glotzen und sitzen und die Show genießen. Aber diese zwei Nächte gefallen mir nicht so wirklich, muss ich sagen. Naja. Der AIC91 fragt noch, während man bei der WWE selten und dann auch unabsichtlich Blut im TV sieht, sieht man bei AEW gefühlt jede Woche beabsichtigt Blut. Das ist korrekt, jetzt gerade zum Jahreswechsel, sehr viel sogar. Wie steht ihr zum Thema Blut im Wrestling? Wie häufig und wann sollte man Blut im Wrestling einsetzen? Und wie steht ihr zu den Blutfiolen, Philosophien, nicht Fiolen, zu den Blutphilosophien der beiden Companies? So. Kai, ihr habt jetzt ja, also das kann man ja schon vorwegnehmen, der Podcast erscheint dann demnächst, wahrscheinlich Anfang Februar. Ihr beiden habt ja einen Podcast zum Thema Waffen im Wrestling aufgenommen. Der erscheint dann ja bei Patreon und Steady als Fokus-Episode. Ja. Ich glaube, da ging es auch ein bisschen um Blut, oder?
Ja. Ja, da haben wir auch herausgefunden, Mella liebt Bladen. Also, Mella großer AEW-Fan, Crimson Mask all the way. Und ja, also ich weder das eine noch das andere, also jetzt nicht in so extrem, wo man sagt, so jede Woche muss jemand den Ric Flair oder Triple H aus den 2000ern machen. Das brauche ich jetzt auch nicht. Oder generell den Ric Flair aus. Immer wenn er gebladet hat, ehrlich gesagt.
Oder Shawn Michaels auch, ja, jemand, der phasenweise ständig gebladet hat, ja.
Also ich finde es dann, also prinzipiell finde ich den AEW-Ansatz besser, weil da gesagt wird, okay, Blut gehört dazu. Ich muss es jetzt nicht ganz so inflationär benutzen, obwohl ich sagen muss, haben sie jetzt aber auch nicht gemacht. Es war jetzt ein paar Mal häufiger, aber trotzdem eigentlich in den passenden Matches, meiner Meinung nach. Und bei WWE habe ich immer dieses Problem, dass man sagt, nee, Blut gar nicht so, das hier verboten. Und sobald irgendjemand aus Versehen auch blutet, wird weggeschnitten, Schwarz-Weiß-Filter drüber. So, dass nicht der Kopf retuschiert wird, ist eigentlich ein Wunder. Also, das stört mich eher so ein bisschen. Also dann würde ich eher, also würde ich persönlich sagen, Blut gehört schon dazu, es muss aber passend eingesetzt werden. Und nicht dieses, oh, Blut gibt's hier nicht. Das finde ich persönlich eher Quatsch.
Mella, nimmt sich WWE durch diese Philosophie, nicht durch die Fiole dahinter, so ein bisschen was an Freiheit und auch an Unwägbarkeit für den Zuschauer?
Jein. Also, ich sehe es ähnlich wie Kai. Also Blut an sich finde ich gut und finde ich an manchen Stellen auch richtig und teilweise wichtig, wenn es eben zur Situation passt, wenn es zur Fehde ist, also zur Fehde passt. Weil wie zum Beispiel jetzt noch gar nicht so lange her eben bei AEW zwischen Bunny, Penelope Ford, Tainara Conti und NRJ.
NRJ, genau.
Genau. Das war schon krass, also wie die danach teilweise aussahen. Aber es hat gepasst, weil diese Fehde wurde echt lange aufgebaut und die hassen sich halt wortwörtlich bis aufs Blut. Und dann war das auch richtig und wichtig an der Stelle. Und WWE nimmt sich tatsächlich so ein bisschen die Möglichkeit und ja, die Kunst des Effektes, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Das klingt so geschwollen. Aber Blut ist ja immer noch so ein Schocker. Gerade wenn es auch Frauen sind. Auch das hatten wir im Fokus Podcast kurz. Und wenn man das komplett rausnimmt, dann nimmt man sich schon diese Möglichkeit des Schockierens und des Wirkens auf den Zuschauer. Wie gesagt, Blut hat immer noch eine ganz andere Wirkung, als wenn es eben nicht da ist. Gerade wenn die Fehde ein bisschen verbissener ist. Und lustigerweise, heute an diesem Tag, an dem wir diesen wunderschönen Podcast aufnehmen, hat auch WXW mein blutendes Bild gepostet von der Käfigschlacht. So kommt alles zusammen.
Das war auch, also da habe ich im Publikum gesessen. Und ich weiß gar nicht, ich war da auch vorher noch unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich da dieses Kickoff-Panel mitgemacht habe oder ob wir da irgendwelche Aufnahmen vorher gehabt haben. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich davor auch irgendwie da rumgerannt bin. Und ich weiß aber auch, als ich in den Zuschauern gesessen habe, dass dann ganz viele gesagt haben so, nee, also was da mit der Mella passiert ist, das war mir jetzt zu heftig. Ne? Du bist doch da auch, bist du nicht da auch mit dem Gürtel gewürgt worden? Ja. Und keine Ahnung was alles?
Ja, ja. Und auch da habe ich meinen Revenge Rumble irgendwann bekommen. Aber ja, da ging dann Marius von Beethoven noch steil an dem Abend.
Aber so richtig, aber es hat funktioniert. Genauso auch, zum Beispiel Becky Lynch ist auch dadurch groß geworden, unter anderem durch dieses legendäre Bild, wo sie ja von, ich meine, es war Nia Jax, diesen Schlag abbekommen hat während dieser Invasion und sie da mit der gebrochenen, blutigen Nase oben auf der Tribüne stand und gesagt, hey, ne? Ihr könnt mich alle mal, kommt her, ne, gib's mir, ne, und das ist doch das Bild, was Becky Lynch letztlich auch zu dem Star gemacht hat, weil das letztlich diesen Charakter von The Man auch so geschärft hat. Und ich bin der Meinung, Blut gehört zum Wrestling dazu, Blut kann zum Storytelling dazugehören, aber Blut darf eben nicht eingesetzt werden um des Blutes willen, sondern es muss in die Story passen, es muss zu den Charakteren passen und es muss dann eben innerhalb der Geschichte eine entsprechende Rolle spielen. Zum Beispiel bei Daniel Bryan gegen Hangman Adam Page jetzt beim zweiten Match hat super funktioniert, auch damit man die beiden hier quasi auf Augenhöhe dann wirklich gesehen hat. Daniel Bryan hat ja, Bryan Danielson, ich werde mich nicht mehr dran gewöhnen in diesem Leben, der hat ja geblutet wie ein Schwein, aber ich finde, da hat's extrem gut gepasst zu der ganzen Geschichte. So, letzte Frage vom AIC91 und es geht um NXT 2.0. Und er fragt, wer sind für euch die interessantesten Charaktere bei NXT 2.0 und wer hat eurer Meinung nach eine große Zukunft im Main Roster? Große in Klammern. Kai.
Ich sehe, also, wir sind da beide sehr begeistert.
Also für mich persönlich keiner, weil mir der Großteil davon egal ist, muss ich ganz klar sagen.
Der Kai klaut mir heute immer meine Antworten.
Also vielleicht werde ich dann noch irgendwie so mich noch reinfinden. So, das hatte ich ja auch schon, weiß ich nicht, als ich mal ganz ganz am Anfang AEW geschaut habe, oder ich glaube, ich habe sogar mal irgendwann Wrestle Kingdom geschaut. Und dann habe ich auch gesagt, so, ach guck mal, der gefällt mir dann aber, dass ich da irgendjemanden entdecke, der mir Spaß macht. Aber jetzt bin ich noch auf diesem Grumpy-Trip. Das ist nicht mehr mein NXT.
Mella, siehst du da jemanden? Ich meine, da sind ja auch, wir haben Walter demnächst hier bei NXT 2.0, wir haben Fabian und Marcel da drüben, also da sind ja auch zumindest ein paar Bekannte dabei.
Das ist das Schlimme, das sind auch die einzigen, die mir gerade in den Kopf gekommen sind.
Also klar, dass jetzt hier so ein Braun Breaker irgendwie was wird, ne, natürlich, aber ja. Wenn es darum geht, wer ist jetzt für mich interessant, dachte ich, komm, gehe ich richtig in den Hate rein und gebe die Antwort.
Ja, bei mir geht's da halt ähnlich. Also ich sehe manchmal einen oder eine und denke mir so, ja, das ist eigentlich ganz cool. Dann hört's schon fast auf bei mir. Also ich habe da echt Probleme, weil es mir nicht so krass in Erinnerung bleibt. Am ehesten dann wirklich noch Imperium. Aber da Walter auch gerade erst quasi rübergeschwappt ist, weiß ich nicht, ob das so smart wäre, da jetzt direkt den nächsten Schritt vor dem eigentlichen ersten Schritt zu gehen, sondern ob man die nicht lieber dann noch ein bisschen bei NXT 2.0 eben einsetzt und dann rüber. Und das kann ja passieren, aber so alles in allem sehe ich es auch wieder sehr wie Kai.
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe ein paar Namen. Also klar, Braun Breaker, dass der ein Golden Boy derzeit ist und jetzt gerade auch mit der Entwicklung, die es ja im kreativen Bereich gibt, sprich, das läuft alles unter anderem über Bruce Pritchard. Ich gehe davon aus, dass der ein großer Name wird und ein großer Star wird. Den wird man jetzt hier noch ein bisschen Erfahrung sammeln lassen und der wird dann hochgehen. Ich habe zwei Namen, die mir da einfallen. Und das ist zum einen bei den Männern Carmelo Hayes. In dem sehe ich sehr, sehr viel. Also ich finde, der hat Talent, der sieht gut aus, der hat einen Look, der hat Charisma. Ich glaube, dass der jemand sein kann, der gerade dann auch in einer Gruppierung vielleicht oder dann eben auch als Sprecher von so einer Gruppierung, dass der da gut wegkommt. Sehe ich als jemanden, der da funktionieren kann. Und wen ich auch noch da sehe, ist Cora Jade. Das ist so mein Geheimtipp derzeit bei den Damen. Ich finde, die hat was. Die ist natürlich noch ultra, ultra jung und die muss noch viel Erfahrung sammeln, gerade was auch so das Geschehen im Ring angeht. Aber, und da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, das habe ich auch schon bei dem Magazin, glaube ich, mal mit Shaggy angesprochen, ich habe da so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen AJ Lee-Vibes bei ihr.
Jo, genau und, das.
Und ich glaube, dass die gut funktionieren kann, weil ich glaube, dass 80% der Männer, die das schauen, die irgendwie scharf finden.
Ja.
Und ich glaube, dass sie deswegen funktionieren kann.
Ja, das Schlimme ist, ich habe auch ganz harte AJ, ich habe sogar sehr harte AJ Lee-Vibes. Oh, das klang jetzt so falsch. Egal.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich das gesagt hätte, hätte es falsch geklungen.
Nee, auf jeden Fall, ich sehe genau, was du meinst. Nur mir persönlich gibt sie halt absolut nichts. Das kann noch kommen, weil, die ist, wie du sagst, die ist ja noch sehr jung und alles und ist jetzt auch noch nicht so mega lang dabei. Aber mir persönlich gibt sie halt nichts. Also kann wirklich gut, sehr gut sein. Also ich sehe den Punkt von dir, Olaf, dass die ihren Weg machen wird, gerade eben, weil diese AJ Lee-Vibes aufkommen. Aber ich persönlich, ja, finde sie halt recht boring. Deswegen.
Gucken wir mal. Ich bin auch gespannt, ob man was aus Gigi Dolan zum Beispiel macht. Aber warten wir mal ab. Aber ich kann es halt verstehen, dass man da auch sagt, das ist nicht mehr mein NXT. Ich finde, man merkt, dass langsam NXT so ein bisschen einen Weg findet und ich hoffe auch, dass gerade diese Entwicklung, die wir zuletzt gehabt haben, vielleicht auch einen positiven Einfluss darauf haben kann, dass Talent, was von NXT dann ins Main-Roster hochgezogen wird, dass dieser Übergang nicht mehr ganz so krass und krass problematisch ist, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Dadurch, dass du jetzt quasi dieselben Leute hast, die sich um alle Produkte kümmern, dass da der Weg einfach ein bisschen kürzer ist und dass man da was im Hintergedanken hat. Man sieht es jetzt ja schon bei WWE, dass man ja offensichtlich auch Leute nicht mehr einfach so nach einer Verletzungspause zurückkehren lässt, sondern zumindest heißt es das in den Meldungen, dass man die erst zurückkehren lässt, wenn man einen Plan hat. Und wenn sie halt einfach beim Psychologen das Büro auseinandernehmen. Der Klingi88 fragt via Discord, das ist eigentlich eine Frage für die Männer. Ich habe eine Frage zu der Ringgear, speziell zu den Boots. Haben die eine spezielle Sohle? Und gibt es bestimmte Gründe, warum sie kein Profil haben?
Das ist eine Sache, über die ich noch nie nachgedacht habe. Bis zu diesem Punkt. aber die Sohle ist tatsächlich ein bisschen anders. Also ich trage ja schon länger keine richtigen Boots mehr. Die habe ich ja quasi Kevin vererbt.
Kevin trägt deine Boots?
Ja. Meine Füße sind irgendwie über die Jahre kleiner geworden. Also die sind mir auch tatsächlich ein bisschen zu groß. Und ihm passen sie halt. Und jetzt hat er meine Boots und findet super. Aber das ist nicht das Thema, sondern die Sohle. Also die ist schon anders als bei normalen Schuhen. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, aus was die jetzt genau ist, aber die ist auf jeden Fall relativ hart. Also die fühlt sich schon teilweise ein bisschen an wie Plastik, also zumindest bei mir sind die so. Aber ich glaube, ich habe auch so eine Verstärkung noch ein bisschen hinten drin, die ich mir unbeabsichtigt bestellt habe offensichtlich. Warum die jetzt keine Sohle haben, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass gerade...
Kein Profil.
Kein
Profil.
Kein Profil, oh Gott. mein Hirn, wie gesagt. Kein Profil haben ist so, ja, man tritt halt damit. Und mit einer Sohle ist das wahrscheinlich deutlich unangenehmer für den Gegner als, was habe ich jetzt gesagt, Profil oder Sohle wieder. Oh Gott, was ist denn heute los? Ohne Profil an der Sohle ist es für den Gegner angenehmer, wenn er getreten wird, gerade wenn es da in so in Gesichtsregion geht. Aber das ist auch so das Einzige, was ich mir jetzt gerade vorstellen kann, warum die kein Profil auf der Sohle haben. Hilfe!
Ich kann mir auch noch vorstellen, so mit Profil läuft natürlich auch Gefahr, dass du dir da irgendwas reintrittst, also sprich, dass da Steine, irgendwas, was auf dem Weg zum Ring liegt, ohne Profil.
Das kannst du auch so.
Okay. Dann halt nicht.
Entschuldigung, ich muss deine Träume zerstören. Okay.
Aber so in Sachen Grip macht's auch keinen Unterschied, oder?
Ja, im Ring nicht. Also im Ring hast du ja den Canvas und der ist eh relativ rau. Außer du hast da so eine Plastikplane, wie manche haben. Also da macht das halt keinen Unterschied. Du merkst es dann nur wirklich, wenn du außerhalb vom Ring bist. Und vor allen Dingen, wenn da Flüssigkeit irgendwo ist, rutscht so schnell aus. Ist mir auch schon mal passiert beim Entrance. Das war auch blöd, als ich dann da auf dem Hintern saß. Naja.
Schöne Grüße an Chris Jericho an der Stelle. Ja. Der ist doch auch schon mal so schön ausgerutscht.
Ja, bei Punk. War das nicht gegen Punk? Wo er hier den Whisky oder irgendwas überall schützen wollte? Habe ich so genau. gut und vor glaub, mir gerade.
Der hatte aber, glaube ich, keine Wrestling-Boots, sondern so Cowboy-Boots an, weil die haben auch kein Profil.
Ich wollte gerade sagen.
Naja.
Cowboy-Shit.
genau. Kai, willst du noch was zum Schuhthema sagen?
Ich wollte jetzt noch einen Gag machen, kein Profil wie das ganze NXT 2.0-Roster, aber das
war so sein.
Bam, bam.
Bam, bam, du alter Hater. dann fragt der Klingi noch, was haltet ihr davon, wenn man beim Rumble Strowman oder Wyatt zurückholt, um sie für WrestleMania auf den Weg zu bringen, da man ja wegen Corona einige Matches und Championship-Pläne über den Haufen werfen musste, / müsste. Kai.
Ich muss sagen, gerade bei Strowman, also das ist so ein Name, da könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, dass er zurückkehrt irgendwann, kurz oder langfristig. Bei Wyatt eher nicht, weil ich glaube, da ist auch viel, ja, dieses, die haben meine Kreation irgendwie nicht so behandelt, wie ich es wollte, dass er auch vielleicht viel, viel stolz ist. Also klar, Stolz geht immer nur so weit bis zu einem gewissen Betrag, wissen wir, glaube ich, alle. Also das ist ja auch so eine Sache. Aber also wenn, dann könnte ich mir einen Strowman vorstellen, nicht jetzt. Also je nachdem gucken, was er dann noch mit EC3 bei Ring of Honor und sowas macht. Ich glaube auch gerade Strowman ist so ein Typ, der mag auch schon gern Geld. So wenn man auch mal so guckt, also der hat ja auch keine, also der hat ja schon auch stolze Preise verlangt, ne? Die jetzt vielleicht auch angemessen sind, klar, weil er irgendwie ein Main-Eventer war, aber unabhängig davon. Aber zu der Frage, dass dann einer beim Rumble zurückkommt und das Ding vielleicht auch gewinnt, das sind ja eigentlich auch immer die Sachen, die wir kritisieren. Wir sagen, ach Mann, ist wieder so eine Kurzschlusshandlung und beim Part-Timer finden wir was blöd, warum soll ich es auf einmal gut finden, wenn es dann jetzt Strowman oder Wyatt ist? Also klar, wenn es jetzt ein Punk gewesen wäre, würde ich auch jetzt nur sagen so, oh, der kommt zurück, lass einen Rumble gewinnen und Mania-Main-Eventen. Da ist man auch ein bisschen immer Team-Doppelmoral, aber von den beiden, also nee, also kann ich mir Wyatt, kann ich mir nicht vorstellen, Strowman schon irgendwann, brauche ich jetzt aber auch nicht als Rumble-Sieger. Also die Title-Ran von dem hat mir gereicht.
Mella, wie siehst du es?
Ja, wie Kai schon gesagt hat, also Strowman wird es wahrscheinlich machen, wenn die Gage stimmt. Also warum auch nicht? Ich meine, ne, wenn das für ihn reicht, warum nicht? Aber ich glaube auch Wyatt, warum? Also klar, die Leute, wahrscheinlich würden sie es irgendwo feiern, aber das, ich glaube auch nicht, dass das lange anhalten würde, weil das würde genauso wieder im Sand versinken wie letztes Mal. Und die Leute würden sich dann eher drüber aufregen, als dass sie happy sind, dass der zurück sind. Also ich sehe halt den größeren Sinn dahinter nicht. Also zum einen den Sinn eben, ne, jetzt haben wir noch ein paar Timer mehr, beziehungsweise auch den Sinn bei den langfristigen Erwartungen eben, die dann eben relativ zügig auch ins Negative wieder driften können. Plus, ich sehe bei Strowman generell den Mehrwert nicht. Also, ich habe Strowman, klar, der war Main Eventer, aber ich persönlich habe den jetzt nie als Riesennummer wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, alles im Allem, bei beiden wäre es mir fast egal, muss ich traurigerweise sagen, wenn es so wäre.
also, ich sag mal, ich sehe beide jetzt nicht im Rumble, sondern das heißt ja auch, man will die Forbidden Door aufmachen. Und klar wäre das irgendwie cool, wenn jetzt ein Strowman plötzlich wieder da wäre und man dafür so ein One-Shot vielleicht reinbringen könnte. Andererseits, auch wie gerade schon gesagt worden ist, ne, das weckt natürlich dann auch Begehrlichkeiten und Erwartungen. Holt man den jetzt häufiger oder so? Das ist dann eben auch schwierig. Und ich weiß nicht genau, ob er und ob WWE ihn jetzt da längere Zeit schon wieder haben möchte, wegen, ja, der war ja dann doch sehr teuer, was so das Gehalt angeht. Der hat ja inzwischen auch schon wieder gewrestelt außerhalb und hat doch jetzt auch demnächst wieder ein Tag-Team-Match hier mit seinem alten Kollegen Eric Rowan. Also da ist er ja auch wieder aktiv. Von Bray Wyatt hat man bis jetzt ja gar nichts gehört. Also ich glaube nicht, dass man hier aufgrund von Corona da nochmal jemanden zurückholt, sondern ich glaube, wenn tatsächlich da was umgestellt werden müsste, dann würde man das intern quasi machen. Ich glaube nicht, dass man auch, so weit im Voraus kannst du auch gar nicht planen. Also theoretisch kannst du ja noch, wir haben es letztes Jahr gesehen mit, vorletztes Jahr gesehen mit Roman, der dann ausgefallen ist und dann Goldberg gegen Strowman. Das hat man auch sehr kurzfristig gemacht. Klar, war doof, aber wenn sowas passieren sollte, dann muss man halt schnell reagieren. Ich glaube nicht, dass man hier 3 Monate vor WrestleMania schon irgendwie drauf spekuliert, dass ja dann doch bei WrestleMania dann doch noch irgendwas passieren könnte. Ich glaube, das wäre merkwürdig. Deswegen glaube ich nicht, dass man hier diesen Weg gehen wird. Thomas der Zweite fragt per Discord, sollten Wrestling-Liga ihre neuen Wrestler ein wenig ehrlicher in Anführungsstrichen präsentieren, wenn sie neue anheuern? Also zum Beispiel, ich mache es hier wieder Zitat, der ist dafür da, um den jungen Wrestlern Praxis und Hilfe zu geben. Oder der ist im ersten Jahr hier, um sich an TV-Präsentationen umzugewöhnen, weil er oder sie das vorher noch nicht gebraucht hatte. So könnte man die Erwartung, dass jeder Wrestler direkt an die Spitze der Karte muss, auf ein realistisches Maß runterregeln und falsche Erwartungen und Enttäuschungen vermeiden. Mella, wie siehst du das?
Nö. Nee, also ich fände das furchtbar. Also ich fände das wirklich furchtbar. Also ich verstehe den Hintergrund hinter der Frage, einfach um diese Enttäuschungen zu vermeiden. Aber an sich ist das doch genau dieses Bild, was man haben sollte von einem Wrestler, dass der an die Spitze der Company möchte. Und wenn man von vornherein sagt, ja, der ist eigentlich nur hier, um sich ein bisschen ans TV zu gewöhnen, oder ja, hat man nicht so viele hohe Erwartungen an den, der ist noch völlig grün, das verfälscht ja auch wieder die Erwartungen. Weil, keine Ahnung, sag halt wirklich, jo, der ist noch echt grün, der ist hier, um sich ein bisschen Training abzuholen. Und dann reißt er die Hütte ab und du gehst dann aber damit rein, so, ja, eigentlich kann der ja wahrscheinlich eh nichts. Klar, dann bist du positiv überrascht, aber es kann halt auch genauso gut andersrum sein. Und Wrestling lebt auch ein bisschen davon, mit den Erwartungen zu spielen, finde ich. Und es ist, der Vergleich hinkt, ich weiß, aber das ist ein bisschen so, wenn du ein Buch liest und du stellst dir das vor, wie das ist, wie die Charaktere aussehen und so weiter und so fort. Und dann siehst du den Film und entweder denkst du dir so, boah, die haben das richtig gut getroffen, das passt 100%, jo, den habe ich mir genauso vorgestellt. Oder es wird halt, boah, die haben das voll verhunzt, wie können die nur, der Charakter ist eigentlich ganz anders und das Setting passt auch nicht und keine Ahnung was. Das Ding ist, du redest aber dann darüber und irgendwo macht das ja auch ein bisschen den Spaß aus. Also sich auch darüber auszutauschen. Also ich fände das nicht optimal, weil, wie gesagt, also wenn es darum geht, die Erwartungen runterzuregeln und du denn dann andere Erwartungen einpflanzt den Zuschauern, dann hast du das dieselbe Grütze wieder. Also ich finde das echt nicht sinnvoll, nee.
Kai, wie siehst du das?
Ich sehe das eigentlich relativ ähnlich. Also die Sache ist ja auch, das ist ja auch immer noch Entertainment, ne? Also es ist ja kein echter Sport. Du bist jetzt ja auch nicht, wenn du irgendwie, da weiß ich nicht, damals Spider-Man geguckt hast, gehen die auch nicht in den Film rein und sagen, jo, das ist übrigens Uncle Ben, der stirbt nach 30 Minuten, um dann emotionalen Anker auszulösen und so ein bisschen die Moral von Peter Parker auszuloten. Also da muss ja, also, und wenn jetzt irgendwie ein CM Punk kommt und die sagen, ach übrigens, der ist nur dazu da, um die anderen over zu bringen, dann ist es ja auch nicht besonders, wenn du den irgendwann besiegst.
Also, und wenn Goldberg ankommt und dann sagt, übrigens, der alte Mann ist nur dazu da, um sich einen Paycheck abzuholen. Ja, also, ne? Also,
du musst ja immer noch ein bisschen damit gehen, du musst ja mit den Erwartungen spielen, das ist ja ein Unterhaltungsprodukt, das ist ja wie eine Serie oder einen Film gucken. Also, ne, wenn jetzt sagst, ach übrigens, der ist nur dazu da, um jetzt hier mal ein bisschen die Kamera zu lernen, dann sage ich, alles klar, dann kann der das machen, aber nicht, wenn ich zuschaue. Also, ja. Ne? Also deswegen, da muss jeder, klar, es gibt Jobber, müssen wir nicht drüber reden, aber es muss ja jeder irgendwie als vernünftiger Wrestler irgendwo verkauft werden. Also wie gesagt, es gibt ja noch Witzgimmicks und sowas alles, aber prinzipiell muss ja jeder irgendwie eine gewisse Gefahr für irgendjemanden mal darstellen.
Ja, Wrestling lebt von der Illusion und Wrestling lebt davon, einen abgesprochenen Kampf möglichst spannend darzustellen. Ansonsten ist es ja langweilig. Und wenn du jetzt da sagst, hier übrigens, ach, der ist nur da, um andere aufzubauen, ja, du nimmst doch dann quasi komplette Illusion. Also, dann hat der Zuschauer, selbst der smarte Zuschauer, noch nicht mehr die Chance, sich gefangen nehmen zu lassen, weil es ja eigentlich eh egal ist, weil ihm das ja schon vorgegeben ist. Und klar, können Erwartungen ein Problem sein, aber ganz im Ernst, das Problem ist auch ein fangemachtes Problem. Und ich glaube auch, dass diese zu hohen Erwartungen auch sehr oft einfach ein Punkt sind, mit dem man dem A das Produkt spielen kann, mit dem auch der Promoter spielen kann, um dann eben Überraschungen mit reinzubringen. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch ein Problem, was man vielleicht hat, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt. Wenn man es einfach nur als Entertainment-Produkt sieht und einfach sagt, hier, ich will da ein bisschen unterhalten werden, dann will ich doch diese Illusion haben, dass da jeder quasi gewinnen kann. Selbst der kleine Rey Mysterio kann gegen den Great Khali gewinnen oder sonst irgendwas. Ich finde, dass diese Illusion und diese Emotionalität ist ja ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man das jetzt zu sehr vernünftig darstellt und so, zu sehr rationalisiert, auf jeden Fall da zu viel Rationalität ranbringt, damit machst du das Wrestling halt kaputt, in meinen Augen. Dann macht's halt keinen Spaß mehr. Apropos macht keinen Spaß mehr. Wie seht ihr Vince mit seinen fixen Ideen? Ist er nicht mehr auf der zeitlichen Höhe? Alter Starrsinn, alter Schwachsinn, zu wenig Input von außerhalb, zu viel aus der eigenen Bubble, zu viele Mitsprachen von Sponsoren, TV-Sendern, ich füge hier noch Aktionäre etc. mit da rein. Mella, wie siehst du das?
Ich glaube, der war zeitlich noch nie so hundertprozentig auf der Höhe, wenn ich ehrlich bin. Also, was heißt zeitlich, aber generell so die Außenwelt. Ich habe da spontan hier so Razor Ramon auch im Kopf, der ja sein Gimmick quasi geklaut hat und Vince McMahon davon noch nie gehört hatte. Und ich glaube, das ist halt einfach immer noch so, dass der in seiner eigenen kleinen Welt lebt, in seiner eigenen kleinen Bubble, wo es halt für ihn nur die WWE gefühlt auch gibt. Und alles außerhalb an Entertainment, habe ich das Gefühl, beschäftigt er sich gar nicht mit und sieht er auch nicht. Und das ist natürlich dann schwierig, weil Wrestling lebt ja auch vom Zeitgeist. Das sieht man an den Charakteren, das sieht man an der Art, wie es dargestellt wird. Und wenn diese Sicht über den Tellerrand halt fehlt, dann wird's halt schwierig. Und ich glaube, Vince McMahon war da schon immer so. Aber ich glaube, das Problem ist halt auch wirklich, dass es im Alter immer schlimmer und schwieriger wird. Und dass Vince McMahon ein recht starkköpfiger Charakter ist. Und ja, dementsprechend schwer haben es dann wahrscheinlich auch die Einflüsse von außen, also sei es von Beratern oder Ähnlichem.
Das sagen ja die Leute von intern quasi nicht. Ne? Die sagen ja sehr oft, Vince McMahon, der lässt auch mit sich reden und der lässt sich auch von bestimmten Dingen abbringen.
Ja, 50-50, oder? Ja. Also das ist halt je nachdem. Es gibt ja auch die Geschichten, wo es heißt, ja, da habe ich 5 Stunden vor seinem Büro gewartet und bin einfach dann auch gegangen, weil er keine Zeit mehr hatte für mich. Also, ne? Und ja. Ich weiß ja nicht, wann es war. Ich glaube, vor 3-4 Wochen habe ich irgendwie auch ein Interview gelesen mit einem Writer, der dann aber auch, glaube ich, nicht mehr da ist. Der auch da meinte, ja, dann habe ich damals in irgendeinem Programm eine Anspielung gemacht, hier, dann können wir das ja so und so erzählen, wie, glaube ich, er hat dann irgendwie eine Filmreferenz gebracht und meinte auch, dass Vince McMahon gar nicht wusste, also die Referenz nicht verstanden hat, weil er halt den Film nicht kannte und sowas, ne? Also ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Also da gibt's mehr Sachen, weniger Sachen. Und sind wir mal ehrlich, der Mann hat auch relativ viel zu tun. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt jede Indie-Promotion dann noch New Japan und AEW anguckt. Ich glaube, der hat dafür einfach Leute, die dem sagen, wie das da ist. Und dann entweder übernimmt er die Meinung oder bildet sich daraus nochmal so ein bisschen seine eigene Meinung aus dem, was er hört. Dazu kommt natürlich auch, glaube ich, dieses, ich habe das immer so gemacht, das war super lang erfolgreich. Und wenn dann manchmal Sachen vielleicht nicht so gut laufen, dass dann auch gedacht wird, dann mache ich es wieder so, wie ich es früher gemacht habe. Also das klappt ja auch manchmal. Also wenn ich jetzt daran denke, klar, Vince gegen Austin war fantastisch, das hat man geliebt. Aber auch heutzutage, also nicht heutzutage, aber vor ein paar Jahren, wenn ich an dieses Segment mit Kevin Owens und Vince McMahon denke, das hat auch Bock gemacht. Und es war eigentlich auch wieder nur, oder mit CM Punk, es war wieder dieses, ja gut, Vince ist der böse Boss, der wird gehasst, kriegt auf die Schnauze und alle finden es geil. Also das funktioniert ja immer noch. Auf der anderen Seite, wenn du wieder sagst, yo, hier sind meine Gimmick-Ideen, das ist der Italiener, der hat übrigens was mit der Mafia zu tun, das ist der Bauarbeiter, das ist dann wiederum Kacke, ne? Also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem irgendwie.
Ja, und ich finde einen Aspekt ganz wichtig, weil das auch immer wieder so ein bisschen belächelt wird, ne? Ja, Vince McMahon kennt hier das Talent von Insert Another Promotion hier, kennt er nicht. Ja, weil der auch einfach anderes zu tun hat. Der hat seine Leute, die ihm die nahe bringen müssen. Das ist halt so. Es ist nicht so, dass, also ich kann mich selbst daran erinnern, dass hier Christian Jacobi auch damals erzählt hat, dass er ganz viele Talent einfach gar nicht kennt und dass er gar nicht die Zeit hat, um sich wirklich darum zu kümmern, die anderen Promotions zu erfolgen, sondern dass er dann, dass es eher um Tipps von außerhalb geht, wen man dann bookt und wen man dann da ranholt. Und ganz ehrlich wird es da eben auch sein. Und wie Kai gerade schon sagt, also klar, der ist inzwischen auch in einem Alter, wo man dann sich nicht, wahrscheinlich nicht mehr so gerne reinreden lässt, wo man sagt, so, das ist mein Weg und mein Weg ist der richtige. Aber er ist halt auch der Boss und der Boss muss eben auch Entscheidungen treffen. Dass die nicht immer richtig sind, dass Ideen, die heutzutage oder die vor 20 Jahren mal funktioniert haben, jetzt heutzutage nicht mehr funktionieren, ja, ganz klar. Und dass der auch Fehler macht, das steht auch außer Frage. Aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel mehr reingeht, als dass man das jetzt so mit einem Finger zeigen kann.
Aber Wrestle Kingdom guckt ja schon, ne?
Nein,
nicht. Aber die MT Arena Shows letztes Jahr von AW, die hat er gesehen, die Pay-Per-Views, ne?
Genau. Genau. Dann nochmal eine NXT 2.0-Frage. Nachdem NXT mit 2.0 eine deutlich andere Richtung eingeschlagen hat, wie seht ihr die Zukunft von NXT UK? Bleibt das? Wird das verändert oder angepasst? Wird es dicht gemacht? Mella?
Ich muss gestehen, mich hat NXT UK noch nie überzeugt. Ich werde mit diesem Produkt einfach nicht warm und ich habe mittlerweile, also gerade bei den Frauen, das Gefühl, dass das nur existiert, um Talent auf Halde zu halten. Also
ja.
als Aufwärmplatte quasi für NXT 2.0 oder ähnliches. So fühlt sich das an, also vor allen Dingen halt bei den Frauen, weil du hast einen aufstrebenden Star in Europa und schwupps ist er von NXT UK weggesigned. Und das ist in den letzten Jahren einfach so oft passiert. Und deren Roster ist ja so pickepacke voll. Und die haben ja, die produzieren ja jetzt nicht massenhaft Shows oder ähnliches. Deswegen frage ich mich immer, was wollen
oder
die?
Oder Pay-Per-Views.
Ja, was wollen die mit diesem riesen Roster? Und deswegen,
soll ich dir sagen, was sie damit wollen? Ganz kurz. Ja. Da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ja. Weißt du, was sie damit wollen? NXT UK erfüllt genau seinen Zweck. NXT UK sorgt dafür, dass gutes Talent aus Europa an WWE gebunden ist. Und dann kannst du damit, wie du schon richtig gesagt hast, NXT auffüllen. Dann kannst du mal hier und da, holst du mal einen Walter hoch oder holst dann irgendwie anderes Talent hoch, die willens genug sind, in die USA zu gehen. Das ist der Sinn. Und deswegen bleibt auch NXT UK. Die verdienen ja auch jetzt nicht Millionen, die da wrestlen, sondern die kriegen ja nicht so mega viel. Aber schon mal mehr als in irgendwelchen europäischen Promotions. Aber NXT UK existiert dazu, um eine kleinere Audience anzusprechen und aber vor allem daher, damit Talent gebunden ist. Ja, ganz ja, einfach, damit es niemand anders kriegt.
Die Warmhalteplatte.
Genau. Ja,
ja, das war mir auch relativ schnell klar, aber deswegen interessiert mich halt dieses Produkt auch, muss ich jetzt sagen, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, ich mag weder den Look noch alles andere. Klar, gibt auch gutes Wrestling zu sehen, so ist er nicht. Gerade hier so Walter gegen Ilja und so weiter. Aber ja, es ist halt einfach nur da, um da zu sein. Deswegen, wie du schon sagst, es wird weiter existieren. Aber in welcher Form ist eigentlich fast schon egal. Also die könnten da jetzt auch alles über den Haufen werfen und das komplett umgestalten. Ich glaube nicht, dass sie so viele Zuschauer haben, dass da viel groß drüber gesprochen werden würde, eben weil es halt nur die Warmhalteplatte ist.
Ja,
kann ich noch was hinzufügen. Beim Ausblick gesagt, dass die anscheinend noch einen TV-Deal haben, den sie natürlich auch noch erfüllen. Also die Frage ist, wie es dann damit weitergeht, wenn der TV-Deal irgendwann ausgelaufen ist. Ob sie dann sagen, gut, wir kehren jetzt hier auch nochmal durch, schmeißen auch nochmal die Hälfte raus. Muss auch sagen, dass das letzte Mal, dass ich mich wirklich für NXT UK interessiert habe, war die Walter-Ilja-Fehde. Also das war so das Ding, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich schauen, da muss ich einschalten. Und sonst ist da auch mein persönliches Interesse eher gering. Also ist ja bei vielen so, dass sie angefangen haben, das zu gucken. Und klar, dann kam noch Corona dazu. Also die Takeovers haben eigentlich auch Bock gemacht, gerade durch diese eigensinnige UK-Crowd. Also ich erinnere an das Schuhausziehen bei Zach Gibson zum Beispiel, was sehr fantastisch und witzig war. Und also ich kann nur sagen, dass ich jetzt trotzdem auch noch zwischendurch positive Sachen drüber höre. Da ist jetzt, glaube ich, auch vor kurzem der Sohn von William Regal dann nochmal debütiert, der auch gar nicht so verkehrt sein soll, sowas eben.
Ach, war der nicht auch mal in der Academy, wenn ich mich jetzt richtig entsinne? Ich glaube, den habe ich sogar schon mal getroffen, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine schon.
Das kann sein.
Zumindest ist der damit hausieren.
Musst du wissen, ob der da war.
Zumindest ist der damit hausieren gegangen. Aber vielleicht war es auch ein Blender.
Ja, aber ich glaube, damit haben wir die Frage hier auch beantwortet. Kommen wir zur nächsten. Werden die vielen Entlassungen aus dem letzten Jahr und jetzt ja auch schon wieder einen lang- oder mittelfristigen Einfluss auf die Entscheidung der Wrestler haben, ob sie zu WWE gehen wollen? Wie viele werden davon abgeschreckt, gerade zusammen mit den fehlenden Möglichkeiten, sich selbst kreativ einzubringen? Oder gehört das eben zum Business dazu und das Geld von WWE ist gut genug, Kai?
Verschiedene Sachen. Ich glaube, das kommt auch darauf an, was es für ein Wrestler ist. Also wir haben jetzt auch gesehen, jetzt die in unseren Augen größeren, wichtigeren Wrestler, habe ich auch gesagt, dass was krasse Entscheidungen waren, dass damals Daniel Bryan, jetzt Bryan Danielson oder wie damals sagen würde, Bryan Danielson bekommen haben und einen Adam Cole und einen Kyle O'Reilly. Das sind dann wirklich die Entscheidungen, wo du gesagt hast, okay, AEW hat die bekommen, obwohl WWE die eigentlich halten wollte. Also, wo du sagst, okay, das ist krass, weil die haben sich aktiv gegen WWE und für AEW entschieden. Vorher war ja viel dieses, jo, da wurde entlassen, alles klar, geht zu AEW. Und auch hier, ich glaube trotzdem, dass 99% aller Indie-Wrestler auf dem Markt, wenn da ein Vertrag von WWE vorliegt, nochmal sagen würden, klar gehe ich dahin. Es ist halt zum einen trotzdem noch WWE, ne? Also, das ist einfach ein riesiger Name. Das, was da mitschwingt, und wenn du sagst, vielleicht stehe ich mal irgendwann im Rumble, keine Ahnung was, das ist trotzdem krass, ne? Du hast ein sicheres Einkommen, du hast alles ein bisschen geregelter und du weißt, dann sagst du, gut, dann wrestle ich hier meine Matches. Besser, ich wrestle heute in Deutschland, danach in Tschechien, dann fliege ich nach Italien, dann fliege ich in die UK. Also, ne, das muss man ja auch nochmal überlegen. Ich glaube trotzdem, dass jetzt so die krasseren Indie-Talents, ne, die wir jetzt, also so wie wir damals hatten, Keith Lee, Matt Riddle, dass solche Leute von dem Kaliber her dann heutzutage wirklich eher überlegen, okay, wenn ich zu beiden gehen kann, wo gehe ich hin?
Ja. Mella, wie siehst du das? Also, wenn WWE bei dir anklopfen würde, würdest du sagen, nee, ich kann mich bei euch nicht so kreativ einbringen?
Also ich denke, es kommt halt auch ganz auf den Lebensschwerpunkt des Wrestlers an, so nenne ich es jetzt mal. Sprich, also zum einen, wo lebt der? Lebt er schon in den USA oder lebt er vielleicht im Ausland? Wie schwierig ist es da quasi, wenn man entlassen wird, wieder zurückzukommen? Sprich, habe ich auch vielleicht eine Familie, die mitziehen muss? Habe ich Kinder? Habe ich was weiß ich was? Oder kann ich einfach sagen, jo, ich trage für niemanden die Verantwortung außer für mich selbst. Ich kann jetzt hier abbauen und wenn ich in einem Monat wieder da bin, ist cool, war halt ein netter Ride. Sowas kommt halt auch immer noch dazu. Plus eben, wie Kai schon gesagt hat, was bin ich denn für eine Nummer im Indie-Bereich? Bin ich schon ein großer Name, der sich aussuchen kann? Dann würde ich natürlich dreimal überlegen, ob ich vielleicht das Risiko eingehe, in einem Monat eben wieder entlassen worden zu sein. Und da vielleicht trotzdem zur WWE gehe oder gehe ich doch lieber zur AEW oder gefällt mir das vielleicht auch einfach, durch die Indies zu tingeln? Finde ich das geil, einfach mein Ding durchzuziehen? Das ist ja auch immer eine Frage des eigenen Charakters. Aber was man auch immer noch bedenken muss, ist, dass WWE einfach immer noch ein großer Name ist. Also sprich, selbst wenn ich da vielleicht nur für ein halbes Jahr oder so angestellt war und nur eine mittelgroße bis kleine Nummer im Indie-Bereich war, ich kann danach überall sagen, jo, ich war bei WWE, ihr habt mich da und da im TV gesehen, ich nehme jetzt mal das doppelte Engage. Und die Leute machen das. Das, gut, klar, einige werden ja auch sagen, ne, ja, haha, du warst nur 6 Monate da, ne, am Arsch. Aber es wird genug Leute geben, die dir das zahlen. Plus, dadurch, dass du TV-Exposure hattest, gehen vielleicht auch deine Merch-Verkäufe danach hoch, weil du die ja selber regeln kannst. Sprich, du kannst ja das komplette Geld danach ja eigentlich selber in die Tasche stecken. Also letzten Endes muss es wirklich jeder für sich selber wissen, wo man im Leben steht, für wen man alles Verantwortung trägt. Weil zum Beispiel die Frau von Ares, Alice in Danger, war auch, ich glaube, die war nur 2 Wochen oder so da. Das Kind hätte den ersten Schultag haben sollen und an dem Tag hat sie erfahren, ja, übrigens, du bist wieder entlassen. Du hast deine komplette Family eingepackt, bist da runtergezogen und 2 Wochen später sagen die, nö, kannst wieder gehen. Das ist halt dann richtig scheiße. Also da würde ich mir wirklich auch dreimal überlegen, ob ich das machen würde. Aber wie gesagt, wenn ich Single wäre und mein Job eigentlich auch unbefriedigend wäre, den ich hier zusätzlich habe zum Indie-Bereich, dann würde ich klar sagen, ja, okay, wenn es nur einen Monat dauert, dann war das vielleicht der geilste Monat meines Lebens. Scheiß drauf.
Ja, ich glaube, ihr habt da alles zugesagt. Da muss ich nicht noch mal hier reingrätschen. Und wenn, der Steffen weil, fragt...
Wenn ich dann übrigens noch mit so einem Körper was? Rauskommen wie Axel Dieter Junior, dann bin ich ja. doch zufrieden.
Der ist ja auch nur im Gym unterwegs. Also sogar an Heiligabend, glaube ich, war er im Gym. Der Steffen fragt per Mail und hat uns gerügt dafür, dass wir zu oft das Wort unfassbar verwendet haben. Das unfassbar! Ist
unfassbar. Das ist unfassbar.
Der schreibt, was haltet ihr von dem Gerücht, Vince McMahon würde AEW mit Leuten zubomben, in der Hoffnung, der Laden geht pleite wie die WCW und er bekommt die Leute zum halben Preis zurück. Haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Halte ich für vollkommenen Blödsinn. Und es ist keine Geschäftsstrategie, die du fahren würdest, weil sie viel zu viele Unwägbarkeiten, Fragezeichen oder sonst irgendwas mitbringt. Männer schreit schon Yo im Hintergrund.
Ja, richtig. Also ich halte das für völligen Schwachsinn. Also wer so eine Wirtschaftsstrategie als langjähriger Unternehmer hat, also der muss wirklich irgendwann den Verstand auf dem Weg verloren haben.
Kai? Ja,
das sehe ich auch so.
Okay. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die haben wir häufiger schon bekommen. Also ich weiß, dass wir die auch schon mal beantwortet haben. Dann der Ultimate Warrior hat eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Ich fange erstmal hier mit der mittleren an, zu WWE. WWE als Marke, könnt ihr euch vorstellen, dass die WWE sich irgendwann mal als reine Marke verkauft, sofern es genug Kunden gibt? Zum Beispiel, AEW möchte ein AEW WrestleMania veranstalten und die WWE produziert und promotet das Ganze entsprechend. Zusätzlich könnte man ja in weiteren Sportarten tätig werden. Also zum Beispiel beim Fußball, Handball, Schach mit entsprechenden Wrestling-Anleihen. Taunts, Catchphrases, Entrances, Themes. Wie wär's mit Chessmania, Kai?
Ich glaube nicht. Also allein, wenn du es auf Wrestling beziehst, also du willst ja deine eigene Marke aufbauen. Also das macht ja keinen Sinn. Warum sollte AEW sagen, das ist jetzt unsere WrestleMania? Also warum sollte nicht AEW sagen, das hier ist unser Event mit unserem Namen und das ist unser größtes Event? Also nee, ich sehe das nicht. Also das ist eine andere Sache. Nee, also finde ich, ist eine witzige Idee, aber also jetzt die WWE hat ja auch nee, also auch so lizenzmäßig wäre doch auch alles sehr sehr anstrengend.
Ja, vor allem gibt's da eine Exklusivlizenz? Also hat AEW dann WrestleMania für sich oder heißen dann plötzlich alle WrestleMania? Also dann NWA WrestleMania und WXW statt 16 Karat auch WrestleMania? Ja,
und darf dann, weiß ich nicht, irgendwie so Neymar, wenn er ein Tor gemacht hat, dann irgendwie so die Randy Orton-Pose machen, die er immer auf dem Apron macht, also auf Ringecke.
Ja, die FIFA präsentiert Football Mania. Jetzt mit mehr Feuerwerk und furchtbaren LED-Grafiken, aber die können es auch so allein machen. Genau, das wäre ein bisschen geil. Aber ich sehe das auch nicht. Ich kann auch den Gedanken nicht ganz nachvollziehen, aber glaube ich nicht. Ich glaube es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Mella, wie sieht es bei dir aus?
Ich muss gestehen, dass ich generell mit der Frage Probleme habe, die irgendwie zu raffen. Also geht's darum, dass WWE seinen Namen einfach überall draufklatschen? Die dürfen das halt.
Seine Trademarks quasi. Okay. Du kannst die Trademarks von WWE kaufen. Und dann für dich selber verwenden.
Warum sollte man das tun? Außer man ist so eine kleine Liga, die Wrestling spielt und halt sich denkt, boah, geil, wir veranstalten unsere eigene WrestleMania.
Aber Mella, vielleicht könnte sich dann Kevin ganz legal Randy Orton nennen.
Warum sollte er das tun?
Weiß ich nicht. Oder Roman Reigns.
Nein.
Das ist ein bisschen witzig.
Nein. Er ist okay, der Nachfahre halt von Buddy Rogers, das reicht schon. Und bis das widerlegt wurde, ist das so.
Ja. Der Ultimate Warrior fragt noch, Wrestling bei AEW, ist das Wrestling bzw. die Story drumherum bei AEW zu sehr davon abhängig, was der Fans weiß? Ich persönlich erfreue mich daran, dass man ein gewisses Vorwissen braucht, um so richtig in die Matches einsteigen zu können. Andererseits war es früher mit den Gimmicks einfacher, in das Match zu kommen, wenn entsprechende Comic-Wrestler am Start waren. Eigentliche Frage ist, braucht AEW mehr Popcorn-Wrestling im Sinne von Popcorn-Kino? Lieber Kai, das ist eigentlich eine gute Frage für dich, oder? Du mit der geringen Aufmerksamkeitsspanne, dem schlechten Gedächtnis und so. Wie siehst du das?
Wie war die Frage nochmal? Gag mitgenommen.
Verwandelt.
Genau. Auf jeden Fall, ich finde die Frage gar nicht so verkehrt, weil ich habe, als ich die vorhin gelesen habe, weil ich ja sehr gut vorbereitet bin, mir darüber so ein bisschen Gedanken gemacht und muss halt sagen, dass ich jetzt so als Hardcore-Fan, nennen wir es Smart Mark, das eigentlich mag, dass man sich so ein bisschen in AW reinarbeiten muss. Also, weil ich habe es ja auch selber gemerkt, ne? So als ich dann im August angefangen habe, AEW aktiv zu gucken, woran das nur lag damals. Und habe dann gemerkt, es gibt gewisse Charaktere oder gewisse Stories, wie ich dann zum Beispiel das dann auch gemerkt habe bei Hangman gegen Kenny Omega, wie lang das eigentlich schon geht, dass man dafür auch belohnt wird. Ich finde aber trotzdem, dass sie relativ guten Mittelweg gehen. Es gibt auch genug Wrestler oder trotzdem eigentlich alle Wrestler, also wenn du das erste, zweite Mal siehst, weißt du schon, was die verkörpern sollen. Nur, ich finde, gewisse Stories haben eine heftigere Tiefe, wenn du einfach mehr weißt. Und ich mag diesen Mittelweg, den sie da gehen. Sie sagen, wir holen dich ab. Und wenn du zum ersten Mal dann Omega gesehen hast, in seiner Promo weißt du, yo, der ist ein Arschloch. Das ist Heel. Und Hangman ist der Gute. So, den mögen alle. Aber wenn du es dann eben schon ein, zwei Jahre geschaut hast, hast du so ein bisschen diesen Benefit, dass du die Story noch mal viel krasser verstehst, dass du die krasser nachvollziehen kannst. Und ich finde, das ist eigentlich so ein guter Weg, den ich auch so beibehalten würde. Also, weil der mir persönlich subjektiv sehr gut gefällt.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also, ich glaube, David hat auch immer gesagt, so du wirst dafür belohnt, wenn du mehr weißt, du wirst aber nicht dafür bestraft, wenn du weniger weißt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
So dieses Marvel-Prinzip würde ich jetzt da irgendwie als Vergleich nehmen.
Aber das trifft es ganz gut, denke ich.
Ja, weil du kannst halt einen Film gucken. So, wenn ich jetzt zum Beispiel an den neuen Spider-Man denke, du kannst einen Film gucken und damit super viel Spaß haben.
Kein Spoiler.
Nee, keine Spoiler. Remember, no spoilers. Kannst damit super viel Spaß haben. Wenn du aber ein gewisses Vorwissen hast, sagst du, ach, guck mal, da ist was versteckt. Ach, guck mal, der Gag nochmal. Ach, guck mal, der Spruch. Und so ähnlich ist es auch bei den großen AEW-Fäden. Es gibt natürlich jetzt auch Sachen, die sind innerhalb von 3 Wochen erzählt.
Ja. Weil ich sagen muss, also ich habe schon bei AEW eher das Gefühl, dass du dem Programm mit mehr Aufmerksamkeit folgen musst als bei WWE, was auch zum Teil, wie ich finde, an der Präsentation liegt. Ich finde, AEW keut die Sache nicht ganz so massiv wieder, wie das WWE macht, wo du ja quasi alle Nase lang einen Trailer, ach übrigens, das ist vor der Werbepause passiert, bekommst. Das ist bei AEW nicht ganz so krass. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Aspekt. Und
da haben halt auch Sachen eine entsprechende Wichtigkeit, wenn sie passiert sind, ne? Also weil dieses, das ist vor 4 Wochen, das greifen wir jetzt auf und nicht. Ich spreche jetzt natürlich in Hyperbeln, aber nicht bei Raw. Das war vor 2 Wochen. Ist doch scheißegal. Also, ich habe es letztens nochmal gelesen, bevor jetzt Otis und Chad Gable die Tag-Team-Titel gewonnen haben, haben die ihre letzten Matches fast alle verloren. Und hatten dann gar kein Anrecht darauf, überhaupt einen Titel zu kämpfen, wirklich vernünftig. Und sind jetzt auf einmal Champions. Also so Sachen, wo du sagst, ja, das hätte jetzt keinen Sinn gemacht, wenn man die letzten Wochen verfolgt hat.
Mella, willst du noch was hinzufügen?
Eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich hatte auch am Anfang echt Schwierigkeiten bei AEW so ein bisschen reinzufinden, weil ich halt viele Leute nicht kannte. Meine Schwester und mein Neffe haben ja dann auch irgendwann mal, als Punk zurückgekommen ist, angefangen, weil mein Neffe relativ großer Punk-Fan war und auch noch ist.
Ich bin Mellas Neffe.
Und dann haben die sich halt das angeguckt, meinen so, ja, so an sich, kennen halt nicht so viele, aber hier der Jungle Boy zum Beispiel, den fanden wir cool, vor allen Dingen, weil der halt mit dem Theme rauskam. Das war witzig und dass der auf dem Dino geritten ist. Also du hast ja die Charaktere, diese in Anführungszeichen Comic, die eigentlich gar kein Comic-Charakter sind, aber an die du dich erinnerst und die du sofort mitnimmst, sage ich jetzt mal. Also von daher, die Mischung ist schon ganz gut. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es könnte ein bisschen in Anführungszeichen seichter sein, also hier Popcorn, aber so an sich, ja, ist das völlig in Ordnung.
Ja, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also ich finde, da macht man auch eine gute Mischung, aber trotzdem, also allein aufgrund des höheren Tempos beim Wrestling zum Beispiel, habe ich auch immer das Gefühl, dass man bei AWR eher nonstop dabei sein muss, weil man womöglich irgendwas Entscheidendes verpasst innerhalb der Geschichten zum Beispiel. Also das ist ja schon ein etwas schnelleres Produkt, als es WWE insgesamt ist. Auch wieder eine Frage für Meller hier, vom Ultimate Warrior. Der Piledriver. Ist dieser Move wirklich so gefährlich, beziehungsweise gefährlicher als andere? Der wurde früher ja sehr häufig gezeigt und bis auf die Steve Austin-Owen Hart-Sache ist mir kein Unfall bekannt, wobei der von Owen ja auch ein spezieller Sit-Down-Tombstone-Piledriver war. Meller, ist ein Piledriver so gefährlich?
Je nachdem, wer ihn ausführt, ne? Also, da kann schon sehr viel schief gehen. So ist es nicht. Also, du hängst ja wirklich kopfüber an dem anderen dran, je nachdem, was es natürlich eine Art von Piledriver ist. Und je nachdem, wie stark dich der andere dabei protected beim Runtergehen, ist es halt sehr abhängig davon, wie du dann letzten Endes landest. Also es kann sein, dass dein Kopf nicht mal die Matte touchiert. Es kann sein, dass du ein bisschen die Matte spürst. Im schlimmsten Fall kann es aber halt auch passieren, dass du mit dem Kopf in die Matte gerammt wirst. Und dann sowas wie bei Austin passiert. Das kann, also es ist schon ein gefährlicher Move, weil du halt mit dem Kopf voran bist und auch wenig eigene Kontrolle über die Bewegung hast. Aber in dem Sinne ist fast jeder Wrestling-Move gefährlich, weil du vertraust deinen Körper dem anderen an, dass der damit umgeht, als wäre es sein eigener. Und in dem Sinne kann halt immer was schief gehen. Also wenn es danach geht, dürfte Wrestling nicht existieren. Ne? Also dann darfst du halt auch keinen Moonsault mehr machen, weil auch dabei kannst du das Genick brechen. Du darfst keinen Hip-Toss mehr machen, weil auch dabei kannst du das Genick brechen. Du darfst nicht mehr Seile laufen, weil du kannst aus dem Ring fallen und kannst dir dabei das Genick brechen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten im Wrestling, dir das Genick zu brechen. Von daher, ja, wie gesagt, also klar, es ist ein schwieriger Move, weil du halt so wenig Kontrolle über den eigenen Körper in dem Moment hast und über die eigene Bewegung und das Fallen. Aber wenn wir so anfangen, dann können wir das Ding ganz lassen. Also ist so.
Es gab aber auch noch mehr Verletzungen natürlich durch Piledriver entstanden. Und ich glaube auch, der Piledriver, das ist ja so ein Mythos. Ich meine, den gibt es ja schon sehr lange. Der wurde ja, zumindest was ich weiß, von Takao Omori damals erfunden. Und die gibt es ja schon sehr lange. Und da hat man ja auch, einfach weil der so krass aussieht, so nach dem Motto Kopf direkt auf die Matte und so, da hat man ja auch ganze Geschichten drum gebaut. Und dann auch der Piledriver vielleicht nach draußen auf den Beton und was da alles passieren kann. Entsprechend ist da auch diese Story mit natürlich mit entscheidend, diese Illusion, dass der Piledriver wirklich eine absolut vernichtende Waffe ist. Und klar hat man den auch bei WWE gebannt, eben wegen der Orson-Hart-Geschichte. Aber zugleich muss man eben sagen, man hat bei WWE auch schon ganz andere Aktionen gebannt. Also da will man ja auch nicht, dass Wrestler bestimmte Aktionen nehmen und zugleich verletzen sich dann bei anderen Aktionen, ohne jetzt irgendwie hier was beschönigen zu wollen. Insofern, ja, also wahrscheinlich ist die Realität irgendwo im Mittelweg. Dann fragt der Ultimate Warrior noch, welche fiktiven Charaktere hättet ihr gerne als Wrestler? Also zum Beispiel Bud Spencer und Terence Hill als Tag Team oder Lieutenant Frank Drebin als Manager. Frank Drebin hatten wir damals mal. Ja, Kai, du als alter, ich meine, du musst ja nur auf deinen Arm gucken eigentlich mit deinen ganzen Comic-Tätowierungen, da muss doch irgendwas dabei sein.
Ich muss übrigens sagen, habe ich lange darüber nachgedacht und finde, dass man mit Bud Spencer und Terence Hill schon eine sehr, sehr gute Antwort gegeben hat.
Übrigens. Ja, also, finde ich ja, ziemlich geil.
Da wäre ich riesiger Fan von, also finde ich super stark. Ich würde auch Bud Spencer als Einzelwrestler nehmen übrigens, also da könnte ich auch mit leben. Ich habe dann so ein bisschen überlegt, und wenn wir jetzt wirklich komplett ins Fiktive reingehen, was ich persönlich witzig fände, wäre, ich fände so eine Art Spider-Man super witzig, weil ich großer Fan von unfassbar schlechten Wortspielen bin. Und ich hätte sehr viel Spaß an den Promos, glaube ich. Also wenn ich jetzt da auch an, wir haben ja das Match, Tobey Maguire gegen Macho Man war es, glaube ich.
Ja,
in Spider-Man. Don't so. Genau.
In Spider-Man 1, also mein Pick wäre wirklich, glaube ich, Spider-Man, weil ich das schön dumm unterhaltsam fände mit sehr vielen schlechten Wortwitzen und Facepalm-Sprüchen. Also da würde ich mich sehen.
Du bist aber auch gerade ziemlich auf dem Spider-Man-Trip, oder?
Ja, das ist auch dadurch die erste Sache, die mir eingefallen ist. Weil, also, weil wenn du halt gerade Spider-Man spielst und ganze Zeit diese dummen Sprüche ins Ohr gekloppt bekommst, ne, dann das macht was mit dir.
Okay. Mella, hast du jemanden, den du da sehen würdest?
Leon aus der Resident Evil Spielereihe. Einfach, weil der eh schon Wrestling-Moves macht und genauso dumme Sprüche bringt à la, where did everybody go? Bingo? Ja, nee, keine Ahnung.
ob man jemanden aus Mortal Kombat oder so oder Street Fighter mit da reinbringen kann. Ja? Finish him. Würde auch passen. Wenn Glacier hat damals nicht funktioniert.
Stimmt, ich wollte gerade sagen.
Aber ich finde, Bud Spencer und Terence Hill finde ich halt echt auch schon ziemlich cool.
Ja, das ist die perfekte Antwort schon eigentlich.
Also wirklich, finde ich ja unnormal stark.
Und der Kollege fragt noch, was sind eure Lieblings-Instrumental-Entrance-Themes? Also das bedeutet quasi, ja, also Entrance-Themes, die mit E-Gitarren gespielt worden sind, weil die Shinsuke Nakamura, auch Austin geht noch damit rein, Undertaker übrigens auch Instrumental-Theme, wenn man es so sieht. Kai, hast du da Vorlieben?
Du hast ihn zuletzt genannt, also ich, also das Epischste für mich ist wirklich der Undertaker, weil das ist also letztendlich so eine einfache Musik, aber die ist halt im Wrestling so unfassbar ikonisch. Und wenn du da so eine Wrestlinghalle siehst, das Licht geht aus, es geht der Gong und das Gedudel geht los. Ich glaube, da kriegen wir alle irgendwie Gänsis kriegen wir dann da.
Gänsis, da ist es wieder.
Da kriegen wir alle Gänsis, wenn wir dann sehen, wie der Taker da rauskommt. Jetzt vielleicht nicht in Saudi-Arabien gegen Shawn Michaels, aber nee, also das ist halt wirklich so mein Pick, weil also das ist wirklich, nicht um das inflationär zu benutzen, aber das ist wirklich sehr, sehr episch, wenn er rauskommt.
Ja. Du meinst außerdem nicht Shawn Michaels, sondern Goldberg?
Nee, ich habe an das Tag Team Match gedacht.
Ah, oh, das war auch das, furchtbar. Aber Goldberg kriegt man auch Gänsis übrigens.
Ja, aber aus Angst.
Genau. Mella, hast du da ein Lieblings-Instrumental-Entrance-Theme?
Witzigerweise geht meins komplett in die andere Richtung. Einfach, weil das so einen geilen, lustigen Groove hat. Und zwar vom Midnight Express.
Ach, geil, ja.
Ist ja auch hier FTR-inspired. Habe ich direkt auch rausgehört, ja. Witzigerweise. Ich habe aber einen Moment gebraucht, weil ich so dachte, das kennst du doch. Und dann so, nee, das ist das nicht. Aber es klingt verdammt ähnlich. Und irgendwie finde ich das richtig geil. Es gibt aber auch vom Entrance-Theme von Sasha Banks, ich weiß, das ist an sich nicht instrumental, aber es gibt eine richtig geile Piano-Version davon, die ich aus Versehen auf eine Playlist gepackt habe, weil ich dachte, es wäre eigentlich das Richtige. Aber die ist auch, die haut nochmal anders rein. Also ich finde das Lied an sich schon eigentlich ganz geil immer. Aber die Piano-Version, die ist irgendwie mega emotional. Also das ist eine coole Version.
Okay. Muss ich mal schauen. Ich hätte Mr. Perfect genommen.
Oh, auch nett.
Ich hätte übrigens ganz.
Ja, nee.
Ja. Also, ich hätte noch ein Guilty Pleasure übrigens. Callback zu einer der allerersten Headlock-Folgen, bei denen ich dabei war.
Yoshitatsu? Yes.
Geil. Nicht schlecht. Gut dran. Weil das war so ein richtiges gute Laune-Ding. Also das mochte ich ganz gerne. Aber trotzdem, weil du es auch erwähnt hast, ich finde auch ein Shinsuke sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Muss aber trotzdem sagen.
Entschuldigung, nee, mach ruhig.
Dass ich eher Fan auch wirklich von Themes mit Lyrics bin. Was aber auch daran liegt, also jetzt auch, wenn wir die halt genannt haben, die jetzt auch zum Beispiel die von euch, früher war etwas, wenn es nur instrumental war, trotzdem, es hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Heutzutage ist es so ein bisschen, yo, Gitarrenriff, was haben wir noch im Windows Media Player? Ja, leg das mal drüber, alles klar, noch hier ein bisschen zack, 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 irgendein cooles Geräusch am Anfang, ah, Pistolenschuss haben wir noch, alles klar, pack rein, fertig. Also, damals hat man sich dabei ein bisschen mehr gedacht, auch wenn es keine Lyrics hatte. Deswegen.
Ich schmeiß hier noch Walter mit rein. Oh, nee.
Ah. Ja.
Da ist stimmt, natürlich. Jetzt auch. Ja.
Eine echte Trompete. Ja, geil.
Habe ich extra für euch nochmal ausgepackt.
Hä? Mella, wolltest du noch was sagen dazu?
Ja, das Schlimme ist, jetzt wo ihr Yoshitatsu erwähnt habt, habe ich auf einmal Kung Fu Naki im Kopf. Das macht mich gerade fertig. Entschuldigung. So, ja, wir können weitermachen.
Sorry. Keine Schuld. Ja. Der 1 Sebastian fragt per Discord, ist WrestleMania eigentlich noch so groß und spektakulär wie vor 10, 20, 25 Jahren, wie es uns verkauft wurde, oder ist dieser Event nur künstlich aufgeblasen und lebt von dem Drumherum? Tja, Mella, wie ist das?
Also ich finde, hier bei dem Corona-WrestleMania hat man schon gemerkt, dass das Drumherum doch deutlich fehlt. Also es kam mir nicht so hundertprozentig wie eine WrestleMania vor. Also es hat sich schon, es war schon cool, Aber mir haben trotzdem hier die Fireworks, der riesen Entrance und generell das Stadion-Feeling, das hat schon irgendwo...
Ach, du meinst jetzt hier die 36er im Performance Center?
Genau. Entschuldigung, hätte ich vielleicht deutlicher sagen sollen. also wenn du halt wirklich nur die reinen Matches hast, runtergebrochen, ist es schon schwierig, das von irgendeinem anderen Pay-Per-View zu unterscheiden. Also muss man ganz ehrlich so sagen. Einfach weil, wie gesagt, dieses ganze Drumherum halt fehlt, dieses ganze Stadion-Feeling und das auch eben Aufgebauschte. Aber so an sich.
Aber ist das nicht bei jeder Wrestling-Show so?
Ja, klar. Deswegen, aber das, darauf wollte ich gerade hinaus.
Entschuldigung.
Nee, aber so an sich freue ich mich trotzdem jedes Jahr auf Mania und mir ist eigentlich fast egal, wie die Card ist und wo die sind und was da jetzt an Feuerwerk und ob da jetzt Jets drüber fliegen und so. Ich will halt America the Beautiful von irgendjemanden hören in einer schönen Version und dann kann's losgehen und ich will eine Crowd haben, die auch Bock auf Mania hat und dann bin ich eigentlich schon zufrieden und dann ist das auch für mich Mania. Aber ich kann verstehen, dass das einem so ein bisschen das Feeling verloren geht auch.
Kai, wie siehst du das? War WrestleMania früher größer?
Also faktisch ja eigentlich nicht, ne? Wenn man sagt, jetzt sind es mehr Zuschauer, auch wenn die Zahlen immer ein bisschen erfunden wirken. Und also ich glaube, es ist natürlich schon so, wie der Sebastian auch sagt, dass es heutzutage trotzdem sehr künstlich aufgeblasen ist, ne? Also wenn ich jetzt dran denke, im Normalfall oder in der perfekten Wrestling-Welt, wie ich sie mir als Fan vorstelle, ist dann WrestleMania eben das Ende einer großen Fehde, die sich über Monate aufbaut und nicht im Rumble oder sich im Rumble-Monat fragen, du, was ist eigentlich das Main-Event, was sich am besten vermarkten lässt? Und welchen Part-Timer können wir dieses Jahr eigentlich ausgraben? Also klar, natürlich, da spricht auch vielleicht wieder so ein bisschen der Pessimist aus der allerersten Frage aus mir. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir jetzt alle, also jetzt die auch Podcasts machen oder auch Podcasts hören und sich halt sehr stark mit Wrestling beschäftigen, mehr in der Bubble drin sind als noch vor ein paar Jahren, ne? Also ich glaube, wenn du damals, war das natürlich nicht so möglich wie heutzutage, die ganzen Backstage-Infos hattest und dann hier und das alles mitbekommen hättest, dann hätten wir vielleicht Sachen auch nicht so abgefeiert, wie wir es damals gemacht haben. Das ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, man macht sich auch selbst dadurch viel kaputt. Aber prinzipiell würde ich erstmal der Sache zustimmen, dass sich WrestleManias früher größer angefühlt haben. Oder ja, wichtiger angefühlt haben.
Das ist auch was ganz furchtbar. Ja, aber das ist halt auch was ganz furchtbar Subjektives, ne? Also es hat sich ja alles früher größer angefühlt, einfach weil man auch größer, kleiner gewesen ist. Ja.
Außer du also, warst immer schon klein.
Ich war immer schon sehr klein. Nice. Da habe ich gedacht, Shaggy wäre mal nicht dabei und ich komme einen kleinen Witze drüber rum und nein, Mella macht das. War schön mit dir, Mella. Übrigens, das war der letzte Podcast mit Mella.
Ich habe dich eingewöhnt, es tut mir leid. Ich wollte mich doch
wohlfühlen. Ja, ich mag das schon. Ja. Ja, ja. Wir sorgen. Ich lese dir jetzt wieder aus dem einen Buch vor, dann ändert sich das wieder. Wenn No Holds Barred gehört hat. nein, aber es ist ja nun mal einfach so, klar hat früher WrestleMania subjektiv größer gewirkt, auch vielleicht dadurch, weil man nicht so viel Wrestling insgesamt gehabt hat. Man hatte viel weniger Shows, man hatte viel weniger Pay-Per-Views, stimmt, wenn man jetzt wirklich sehr weit zurückgeht. Selbst kleinere Promotions haben ja mittlerweile schon die Möglichkeiten, da mit entsprechender Deko und allem drum und dran ein großes Event auf die Beine zu stellen. Klar fühlte sich das größer an, aber so die Bedeutung für das Wrestling und für all das, was damit zusammenhängt, die ist nach wie vor riesig groß und die ist enorm und das zeigt sich ja auch immer wieder, dass, also ich streiche jetzt mal die Corona-Jahre, weil das ist eh nicht repräsentativ, aber das zeigt sich ja dann auch immer wieder, was da um WrestleMania herum passiert. Also wenn man dann in den Städten ist, wo WrestleMania stattfindet, was da alles an Wrestling ist und wie viel Tausende von Menschen um die ganze Welt reisen, um davon zu berichten, um das sich anzuschauen, um einfach dabei zu sein, um eine gute Zeit zu haben, das ist schon crazy. Und da würde ich dann sagen, so nee, also WrestleMania ist halt so groß, wenn es unter optimalen Bedingungen stattfindet. Und durch WrestleMania entsteht auch so ein ganzer Ökokosmos. Ich habe das ja auch schon erlebt in Dallas zum Beispiel, wo dann zig Shows drumherum stattgefunden haben. Oder Shaggy hat es ja auch damals erklärt und so. Also da muss man doch mal schauen, wie viel Leute da an einen Platz kommen, um sich Wrestling anzuschauen, um Teil von Wrestling zu sein. Und das gäb's ohne Wrestling nicht. Und wir vergessen jetzt ganz und gar die ganzen Fans von ja, weltweit quasi. Wenn man sich dann anschaut, wie da die Zahlen sind, wie viele Leute schauen sich das an. Also klar, es ist alles ein bisschen künstlich und natürlich reitet man da sehr, sehr, sehr auf der eigenen Historie rum, aber WrestleMania ist halt riesig. Das ist nun mal der fucking größte Wrestling-Event im Kalenderjahr und da können einfach andere Shows nicht gegen anstinken. Das ist nun mal so. Da ist die Aufmerksamkeit in der Zeit blickt komplett Richtung WrestleMania, wenn nicht gerade Corona ist oder so. Der Sebastian fragt noch, ihr habt im letzten Videocast mehr oder weniger gesagt, dass mit William Regal die wohl letzte verbliebene Säule des alten NXT entsorgt wurde und damit auch die letzten Überreste Triple H-Ära. Da wusste man noch nicht, dass da noch ein Samoa Joe danach kommt, aber egal. Inwiefern haltet ihr es für möglich, dass Hunter irgendwann der Kragen platzt und er gegen McMahon, Khan, also nicht Tony, sondern Nick und Co. mobil macht? Und wie viel Backup hat er eigentlich noch in der Company intern? Immerhin wurde seine Arbeit bei NXT mittlerweile ja fast komplett ausradiert. Meller hat einen Lachkrampf.
Ach, schön.
Kai, ich willst du antworten?
Direkt und lache bei meinen eigenen Gag weiterhin. Super.
Antworte ruhig, ich lache im Stillen weiter.
Ja, mach du. Ich gebe dir Zeit.
Okay.
Ich glaube halt, dass es trotzdem auch schwierig ist. Also man sagt immer, ja, der Triple H, der macht seine eigene Liga. Ich glaube, man unterschätzt also ein bisschen, was dahinter steckt, ne? So mit Infrastruktur aufbauen, Talent aufbauen, irgendwo auch dann gegebenenfalls TV-Deals machen, Leute hinter den Kulissen haben, Leute...
Das der eigenen Frau erklären.
Leute für einen Ring haben, Ringcrew haben, sowas alles. Und das macht man jetzt nicht mal, wo du sagst, ja, Triple H hat doch so ein paar Millionen. Ja, aber ich glaube, auch damit gründest du keine Wrestling-Liga. Also zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wir uns dann vorstellen, um zu sagen, ich konkurriere jetzt mit WWE. Und wenn man jetzt noch überlegt, der Mann hatte jetzt erst vor kurzem Herzprobleme und sagt dann jetzt, ich habe es mal richtig Bock, mit Mitte 50 noch mal eine ganze Liga aus dem Boden zu stampfen, richtig voll Risiko zu gehen. Vielleicht scheitere ich, aber das mache ich jetzt. Ich glaube, da stellen wir uns alle so ein bisschen zu einfach vor und viel zu krasses Wunschdenken.
Ich glaube, erstmal weiß ich nicht genau, wie fit Triple H das wirklich ist. Es heißt ja, er soll wieder arbeiten, aber im geringeren Maße. Aber viele Aufgaben hat er abgegeben, unter anderem an Shawn Michaels und so. Der hat ein bisschen Ruhe verordnet bekommen. Ehrlich gesagt mache ich mir momentan eher Sorgen um seine Gesundheit, bevor ich mir um sowas mache. Ich glaube, dass das ihn natürlich super mitnimmt, was da mit NXT passiert. Zugleich darf man aber auch echt da nicht die Familienbande unterschätzen. Ne? Triple H ist der Schwiegersohn von Vince McMahon und ist der Ehemann von Stephanie McMahon. Der wird nicht einfach also weiß ich nicht, das wird er nicht machen, weil er dadurch mit der kompletten Familie brechen würde. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert. Ich glaube auch nicht, also vielleicht platzt ihm da der Kragen. Ich glaube auch, dass da ordentlich gestritten wird und ich glaube auch, dass die Beziehung zwischen Vince und Triple H mal besser gewesen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der da jetzt sagt, nee, ich mache jetzt was Eigenes so und also das wird doch nicht passieren.
Richtig Bock auf das Weihnachten.
Ja, eben.
Triple H, wir machen jetzt einfach NXT komplett platt von dir. Willst du ein Stück Truthahn eigentlich?
Ja, ist schon okay, Vinny. Ich mache meine eigene Promotion. Kartoffelpüree.
Genau. Ich mache jetzt meine eigene Promotion. Ihr könnt mich alle mal.
Genau. Dann sind wir beim Wrestling-Bash. Ich sehe es da wirklich wie ihr. Zum einen, ob der da Bock auf das Risiko hat, gerade gesundheitlich angeschlagen, und zum anderen, ob der da Lust hat, komplett mit der McMahon-Familie zu brechen, das sehe ich halt beides einfach nicht kommen.
Ja, deswegen, da muss man auch, der ist halt auch nur ein Mensch, da darf man auch nicht, da spielt auch noch mehr rein, als irgendwie das Wunschdenken, da seine Vision umzusetzen, sondern ich glaube auch, da wird man mit ihm geredet haben und der wird da auch wütend gewesen sein. Das heißt ja auch, er soll da am Boden zerstört gewesen sein. Kann ich mir auch total vorstellen, dass man dann sehr wütend ist. Aber dann sich so komplett gegen die Menschen zu stellen, mit denen du die letzten 25 Jahre verbracht hast, so Pi mal Daumen. Also, sorry, nee. da wird gerade ordentlich der Haussegen schief hängen und so, aber ich glaube, da wird man auch weiterhin zusammenhalten und zusammenarbeiten. Das wird nicht anders laufen. Der Die fragt per Instagram, da ist ein Leerzeichen zwischen Ray und die. Mal angenommen, MJF würde zu WWE gehen. Könnte er sich dort durchsetzen und würde WWE es wieder versauen wie bei Keith Lee oder EC3? Ich finde, er sollte bei AEW bleiben. Ist ein saustarker Heel. Kai.
Ja, also ich sage jetzt mal so ganz pathetisch, da kann jeder ein Main-Eventer werden und jeder kann Jobber werden, gefühlt. Ne? Also das Also klar, es ist halt immer noch, wie hängt man sich rein, was hat man für eine Arbeitsmoral, aber letztendlich ist ja, was machen sie aus dir, ne? Und
hast du Befürworter
und so? Ja, genau, hast du Befürworter, also wie viele Leute gibt's, wo wir damals gesagt haben, oh, die werden Star Main Roster, die sind komplett abgekackt, da wurde nichts draus gemacht, dann gab's damals Roman Reigns, wo wir alle gesagt haben, Leute, wir finden den scheiße, bitte hört auf, da wurde weitergemacht bis zum geht nicht mehr, also das kann man so pauschal nicht beantworten. Ich sage aber auch ganz klar, lassen mal da, wo er ist. Da ist er gut, da weiß er, was er hat. Und ja, und ich glaube, der ist ja auch relativ gut befreundet mit Cody, wenn ich mich nicht irre. Also das darf man auch nicht unterschätzen, so wenn man jetzt sagt, man möchte auch mit Leuten zusammenarbeiten, die man vielleicht mag und kennt. Also so Sachen sind ja auch wichtig.
Das stimmt. Mella?
Ja, es kommt halt auch immer drauf an, was man selber möchte. Also ich meine, der hat sich jetzt bei AEW sehr viel aufgebaut und ist da jetzt ein großer Fisch im vermeintlich kleineren Teich. Ich weiß halt nicht, ob der da nochmal überhaupt Bock hat, ein kleiner Fisch in dem vermeintlich größeren Teich zu sein. Also ich denke mal schon, dass der sich irgendwo durchsetzen könnte, aber die Gefahr, dass aus ihm eine völlige Lachnummer gemacht wird, ist halt immer da bei WWE, ne?
Stimmt. Aber passend dazu haben wir auch noch eine andere Frage bekommen vom Straight Edge Darby Fan, auch per Discord. Und er fragt, denkt ihr, Leute wie Young Bucks, Kenny Omega etc. werden nur noch bei AEW und irgendwelchen Partner-Promotions von AEW wrestlen? Oder könntet ihr euch vorstellen, dass sie vor ihrem Karriereende nochmal woanders unter Vertrag stehen könnten und werden? Und das ist so eine Frage, die kriegen wir auch häufiger geschickt, weil offensichtlich ich finde das so faszinierend, dass viele denken, dass niemand wechseln wird in Zukunft. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein MJF irgendwann sagt, ja, also ich habe jetzt hier alles erreicht, ich bin jetzt 10 Jahre bei AEW und vielleicht will ich auch mal woanders catchen. Warum denn nicht? Und er sagt, komm, ich probiere es mal aus. Ich bin jetzt Mitte 30, irgendwie Mitte 30 dann um den Dreh und ich will mich jetzt mal woanders ausprobieren. Warum denn nicht? Kenny Omega und die Young Bucks, Kenny Omega war schon da. Ich glaube nicht, dass er Bock hat. Ich glaube, dass die Young Bucks sagen, ey, wozu? Da sehe ich nicht. Aber ich glaube, dass wir in Zukunft noch diverse AEW-Wrestler, wo jetzt vielleicht viele sagen werden, die werden nie zu WWE gehen, dass wir die dann noch sehen werden. Vielleicht nicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber warten wir 5 oder 6, 7, 8 Jahre ab. Einfach, die müssen doch auch mal was anderes aber, sehen, ja, oder?
Man muss aber nochmal unterscheiden, ist es jetzt ein MJF, ist es ein Wardlow oder sind das jetzt die Young Bucks und Omega, die faktisch AEW gegründet haben, ne? Also,
ja, ja.
Das ist jetzt hier, also, du fragst jetzt ja auch nicht, du, wird ein Vince McMahon eigentlich mal bei AEW auftauchen? Also, ne? Jetzt.
Geht Uli Hoeneß zu BVB?
Also, ne, so Sachen eben. Also, so Young Bucks und das ist ja, also, so wie WWE das Baby von, hier Bumsi ist, Vince McMahon. ist der Name nicht eingefallen, schon so oft gesagt heute. Limit ist erreicht, wie oft ich den Namen sagen kann. Und so ist dann eben AEW das Baby von den Young Bucks und Omega und auch von Cody Rhodes. Also ich glaube, also die werden jetzt, da lege ich mich mal ganz stark fest, nicht nochmal woanders auftauchen. Das Einzige, was ist, dass sie irgendwann nochmal bei New Japan wresteln werden. Und sei es nochmal so, hier übrigens, danke für alles.
Mella, wie siehst du das?
Ja, ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Also es kommt halt auf verschiedene Sachen drauf an, ne? Also allen voran auf den Paycheck. dann halt auch, ne, wie steht man zu sich selber und seinem Charakter? Also und wo kann ich mich quasi ausleben? Wo bin ich glücklicher? Ich finde das immer so auch so interessant, dass Leute wirklich in diesen Schubladen denken, ja, WWE-Guys und AEW-Guys, aber es ist im Grunde als Wrestler nichts anderes als im normalen Leben, wenn du einen Arbeitgeber wechselst. Also wenn du bei dem einen unglücklich bist, dann gehst du zum anderen. Es ist relativ simpel, aber wie ihr schon gesagt habt, ne, das wird weniger jetzt bei Omega und den Young Bucks zutreffen, als eben vielleicht bei fällt jetzt spontan keiner an. Von daher, es ist nicht so drastisch und schwierig, zwischen den Promotions hin und her zu wechseln, wie sich das manche, glaube ich, immer so ein bisschen vorstellen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass das so eine Riesennummer ist. Und jetzt haben noch alle ihre Verträge, aber es wird eben auch darauf hinauslaufen, dass irgendwann Verträge auslaufen. Wir sehen es jetzt ja schon, dass da einige wahrscheinlich freigestellt werden in Zukunft und da, die müssen dann auch gucken, wo sie untergebracht werden. Ich glaube zum Beispiel, dass, nur so als ein Beispiel, einer meiner Lieblinge, dass ein Angelico ganz froh ist, wenn sein AEW-Vertrag ausgelaufen ist, damit er endlich wieder das machen kann, was er will. Ich glaube, der hat sich auch eine andere Zukunft da überlegt, als er damals unterschrieben hat. Deswegen, ich sehe ihn nicht bei WWE. Gott, weiß nicht, aber ich glaube, dass der da eben auch, es wird einigen so gehen, dass irgendwann Frust aufkommt und dass man da auch eine, du brauchst ja auch immer neues Talent für eine gewisse Fluktuation. Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass jetzt 30, 35 Leute, die bleiben jetzt immer bei AEW und die wresteln dann immer im Kreis rum. Und dann hast du nämlich sowas wie bei WWE, ne? Und dass du dann irgendwann nicht mehr genug Talent hast. Deswegen, da muss Fluktuation rein und das wird auch passieren. Ein gewisser Grundsatz wird bleiben. Da werden aber auch Leute zurücktreten. Also ein Kenny Omega zum Beispiel sehe ich auch nicht mehr, dass der noch in 5 oder 6, 7 Jahren im Ring steht. Ich glaube, der ist dann auch irgendwann durch, wie er gesagt hat. Auch die Young Bucks werden sich früher oder später rausnehmen. Dann fragt noch der Le Rips per Discord. Der geht auf unsere Special Review zu Battle of the Belts ein, wo ich so ein bisschen, nicht negativ, aber ein bisschen zurückhaltend über Jamie Hayter gesprochen haben. Und er meinte, wenn man sich so im Internet umschaut, da wird immer von einem Push für Jamie Hayter laut, ne, weil die will natürlich Champion werden in der Storyline und wann turnt die denn endlich? Und Kai und ich waren so ein bisschen zurückhaltend und deswegen fragt er hier nochmal nach. Würde mich interessieren, was euch daran oder an ihr genau nicht gefällt. Denkt ihr, sie ist noch nicht so weit, was ihre Technik betrifft, oder ist der Charakter zu uninteressant? Kai.
Also man könnte quasi sagen, wir haben die gehatet.
Stimmt doch gar nicht, haben wir gar nicht.
Ja, aber dann hätte ich den Wortwitz nicht machen können. Dabei bleiben, also ähnlich wie ich es auch in der Review gesagt habe, mir ist die einfach zu egal. Also die ist für mich gerade einfach nur Beiwerk von Britt Baker, die mit rausläuft. Und ja, also klar, man sieht ja die Ansätze, dass sie da auch turnen kann oder turnen wird natürlich auch. Und gerade mit den Reibereien, die es dann auch bei Battle for the Belts gab.
Off the Belts.
Dass es da dann auch so gewisse Probleme im Team gab, in der Absprache, wo sie gesagt hat, hier, mach so und so, nimm den Gürtel, hau zu. Und auch Britt Baker gesagt hat, hier, hör mal Schnauze, lass mich mal machen. Also mich persönlich holt das 0,0 ab. Und das ist halt auch wieder eine subjektive Sache, ne?
Ja. Mella, hast du eine Meinung zu Jamie Hayter?
Ich mag sie unglaublich gerne. Also ich sehe auch sehr, sehr viel Potenzial in ihr. Aber was ich nicht so ganz verstehe, warum lässt man dem Mädel denn auch nicht mal ein bisschen Zeit? Die ist Mitte 20. Also die haben doch noch massenhaft Zeit, da irgendwas aufzubauen und der mal einen Push zu geben. Die ist jetzt auch noch nicht so lange wieder zurück bei AEW. Ich verstehe diese Hetze halt einfach nicht. Also ich sehe anscheinend mehr in ihr als zum Beispiel in Kai. Aber wie gesagt, das hat doch alles Zeit. Also das ist auch so eine Sache, die mich bei WWE immer voll oft stört. Wie wenig Zeit die sich mit Sachen lassen. Also, ja, das kann doch ruhig noch ein bisschen dauern. Und in der Zeit kann sie auch noch ein bisschen Farbe von, das klingt jetzt falsch, von Britt gewinnen. Also, ihr wisst, was ich meine. Sie kann noch auf sie abfärben, was den Charakter angeht. So wollte ich sagen. Und wenn dann der Turn kommt, dann schreien die Leute, juhu, endlich. Und nicht, oh, hätte man auch noch ein bisschen ziehen können. Also, ich verstehe diese Hektik nicht.
Ja, also ich habe so als Wrestlerin überhaupt nichts gegen sie. Ich finde, die hat sich toll entwickelt in den letzten Jahren und ist jemand, die durchaus einen Charakter bzw. einen Look mitbringt und auch ein Charisma mitbringt. Aber dafür, dass sie jetzt, wie Mella schon richtig gesagt hat, gerade erst wieder zurück quasi bei AEW ist, die braucht halt einfach noch ein bisschen drumherum. Also die braucht noch ein bisschen Zeit, um anzukommen. Die braucht vielleicht auch mal wirklich ein paar große Matches, eine eigene große Fehde und nicht direkt den Turn. Ich glaube, das ist alles ein bisschen zu übereilt und abwarten. Aber ich habe da persönlich nichts dagegen. Aber momentan würde sie in dieser Fehde noch untergehen, weil sie in meinen Augen noch überhaupt nicht auf dem Level von der Britt Baker agiert. Und dass sie jetzt da rauszubrechen, würde für sie zu einem großen Problem führen, nämlich dass sie eigentlich zu früh da rausgebrochen worden wäre und dann eben ja wahrscheinlich nicht im Wasser alleine schwimmen wird, sondern wahrscheinlich untergehen wird. Das ist so meine Befürchtung. Deswegen, also, ich habe nichts dagegen. Ich habe eher was dagegen, dass man das jetzt zu schnell macht. Also, dass die Talent hat, steht außer Frage, ne? Aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon der richtige Moment für sie ist, weil den AEW-Zuschauern, die haben noch keine Beziehung zu Jamie Hayter, ne? Das sind vielleicht, wie gesagt, hier ein Subreddit hat er ja hier zitiert, das sind natürlich die beinharten Fans, die sie vielleicht von Stardom und so kennen, aber die Leute, die AEW verfolgen, das so nerdig ist das dann eben auch nicht. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Und das hat man ja zuletzt sehr oft gehabt. Lass die ruhig mal noch ein halbes Jahr, ein Jahr von mir aus da an der Seite von Britt Baker. Da darf es ruhig kriseln. Aber gute Freunde dürfen sich auch wieder vertragen und so. Ein paar Fragen haben wir noch, ein paar kleinere tatsächlich. Was haben wir hier noch? Wir haben noch einmal was ich erstmal beantworte. Das ist vom Kemi 1312. Fragt per Discord, was meint ihr? Hätte Flair die WWF 1993 verlassen, wäre das Loser Leaves Town Match stattdessen ein Match bei WrestleMania 9 geworden? Und hat Lex Luger bei WrestleMania 9 nur gewinnen dürfen, weil er Ersatz für Flair war und man Flair keine zwei WrestleMania-Niederlagen hintereinander geben wollte? Ganz schön kompliziert. Und da sind, Kai ist da, glaube ich, komplett raus. Ich wette, du hast noch nicht mal WrestleMania 9 gesehen.
Ich weiß nicht mal, wer Lex Luger und Ric Flair ist.
Mella, hast du denn eine Meinung zu?
Ich weiß, wer diese Personen sind und ich kenne WrestleMania 9, aber warum das jetzt so ist, das war wahrscheinlich der Revenge Rumble, ne?
Ja, das ist immer der Revenge Rumble.
Heute ich, morgen du.
Genau das.
Ja. Nee, Ric Flair war ja unzufrieden damals bei der WWF. Hat ja gesagt, er will wieder zurück. Und es gab ja dieses Gentleman's Agreement zwischen Flair und Vince McMahon, dass wenn Ric Flair das Gefühl hat, dass er nicht mehr oben eingesetzt wird, dann kann Ric Flair gehen. Und man hat ja ihn so ein bisschen runtergestuft eben nach dieser Fehde gegen Perfect. Und Ric Flair hat diese Karte gezogen, er hat gesagt, nee, ich will das nicht, ich will nicht hier einer von irgendwo in der Midcard sein, der war ja auch schon ziemlich alt, auch zu dem Zeitpunkt, und man hat da ja einen Generationenwechsel vorgehabt. Ja, ist halt so, der war auch schon über 40, Ric Flair, ne?
Kam schon alt auf die Welt.
Ja. Ja.
Benjamin Button, aber ist einfach nur weiter gealtert.
Das habe ich auch gerade im Kopf.
Den Gag wollte ich auch machen.
Stark.
Genau, nein, und Lex Luger, in dem hat man ja was gesehen. Ich meine, den hat man beim Rumble 93 schon präsentiert mit dem Narcissist-Gimmick. Und wir haben ja sogar schon bei WrestleMania 8 präsentiert, damals mit der World Bodybuilding Federation. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber nee, ich glaube, Lex Luger, der Sieg gegen Mr. Perfect, der ja auch ein bisschen schäl gewesen ist, ich glaube, das hat damit nichts zu tun gehabt, sondern ich glaube eher, dass man einfach Lex Luger hier nicht verlieren lassen wollte. Und Flair, wie gesagt, der hat seine Karte gezogen, der wollte nicht in der Midcard kämpfen, der wollte auch nicht Aufbauarbeit leisten, sondern er wollte im Main Event stehen. Deswegen ist er zurück zur WCW gegangen. Und eine zweite Frage kommt hier noch. Wieso hatte Ric Flair kein Match beim SummerSlam 1992? Kai, hast du den SummerSlam 1992 gesehen?
Nee.
Oh, Alter. Wenigstens den Main Event.
Was ist der Main Event?
Bret Hart gegen den British Bulldog.
Ah, dann habe ich davon schon mal gehört.
Das ist sehr löblich. Mella, kannst du dir vorstellen, wieso?
Nein.
Vielleicht hat er an dem Tag gerade Schalke gespielt. Und er konnte nicht, weil er unbedingt gucken wollte.
Ich war da doch noch so klein.
Ich hab's auch nachgucken müssen. Also ich meine, Ric Flair war natürlich in der Fehde hier mit dem Macho Man und dem Ultimate Warrior, Mr. Perfect, in welcher Ringecke steht der? Und dann ist ja Perfect zu Ric Flair gegangen. Ha, Überraschung. Und hab da die beiden Babyfaces sahen dann eben doof aus. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ich habe nirgendwo eine Bestätigung dafür bekommen, aber ich habe gelesen, dass wohl Ric Flair auch in dieser Zeit angeschlagen gewesen sein sollte. Ich habe was gelesen von einer Innenohrverletzung, sprich, dass der da nicht antreten durfte. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist das, was ich in meiner Recherche rausgefunden habe. Ansonsten war er ja in der Storyline mit, also er war ja mit dabei. Und diese Geschichte wurde ja dann auch Richtung Survivor Series noch weiter aufgebaut. Insofern, gegen wen er dann antreten sollen? Also dann ist ja auch dann die Frage, waren da noch gleichwertige Gegner? Eigentlich nicht. Und Triple Threat Matches oder so hat man damals noch nicht gemacht. Deswegen glaube ich, dass das eher eine Storyline beziehungsweise eine Verletzungsgeschichte gewesen ist, dass man ihn hier aus dem Titelgeschehen rausgehalten hat. So, jetzt haben wir wirklich noch ein paar kleinere Fragen. Eine Frage von Mella von dem One Sebastian. Was bräuchte die NWA, um zur dritten großen Kraft im Wrestling zu werden?
Das ist die große Frage. Will die das überhaupt? Also die NWA ist ja so ein Nischenprodukt. Also die machen ja so ein bisschen auf Oldschool, für die, die es nicht so kennen.
Bisschen.
Ein bisschen, ganz, ganz wenig. Und ich persönlich finde das ja sehr cool. Also es macht schon Spaß. Gerade auch, weil die meisten Wrestler da auch gut hinpassen, so vom Stil her. Aber ich glaube halt nicht, dass das Mainstream-mäßig hinhauen könnte, weil es halt so nischig ist. Also da musst du schon Bock drauf haben. Ich meine, die haben jetzt nicht viel Deko oder irgendwas. Die Wrestler kommen halt einfach aus so einem Vorhang raus. Es gibt Live-Interviews neben dem Ring und solche Geschichten. Es passt auch nicht viel Publikum rein. Und ich persönlich mag das sehr gerne, gerade weil es halt so anders ist im Gegensatz zu den Mainstream-Produkten, sage ich jetzt mal, Mehrzahl. Aber es ist halt einfach nicht dafür ausgelegt, jetzt eine Riesengröße im Wrestling zu werden. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie eigentlich mit dem, was sie haben, ganz zufrieden sind. Also klar, größer und besser geht immer. Aber so an sich würden die, glaube ich, auch nicht so viel ändern wollen, weil dann wird sich's halt nicht mehr so klassisch anfühlen, wie eben, ja, NWA früher, in Anführungszeichen.
Ich find's ganz wichtig, was du halt am Anfang auch gesagt hast, ne? Nischig. NWA hat seine eigene Nische und manchmal lebt es sich in der Nische viel, viel besser, als wenn du versuchst, so groß wie andere zu sein oder so groß zu wirken wie andere. Deswegen, ich glaube, also ich kenne jetzt die Geschäftszahlen von NWA nicht, aber ich glaube, das Produkt ist nicht darauf ausgelegt, dass es eben die Nummer 1, 2, 3 oder sonst irgendwas wird, sondern das steht für sich. Und ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Oder du musst es dann so auf den Kopf stellen und dann fragt man sich, ja, warum hat man das gemacht?
Dann wäre es aber nicht mehr hier NWA, wie es jetzt ist. Das ist ja da eben das Problem.
Ja. Eben drum. Da wirft Mella schon mit irgendwelchen Gegenständen durch die Gegend, weil sie so erbost ist.
Mella wütend. Mella Smash.
Genau.
Damals wieder.
Letzten drei kurze Fragen. Der David schreibt via Twitter: Würdet ihr es cool finden, wenn ein deutscher Wrestler bei AEW oder WWE mit einem Lied von Rammstein rauskommen würde? Zum Beispiel mit Sonne.
Ich hasse Rammstein, ne?
What? Geh weg.
Find das richtige Scheißmusik.
Ach, du hast ja auch keine Ahnung.
Ja, es klingt einfach wie wenn. Nee, sag ich nicht, ist egal. Sag ich euch neben der Aufnahme.
Also Kai sagt nein. Was sagt Mella?
Das ist halt schon sehr klischeehaft dann wieder, ne? Dann können wir ihn auch Berlin nennen, ne?
Das war genau mein Gedanke, ja, genau. Also, Mella, ich weiß, warum Mella hier bei Headlock gelandet
also,
ist.
Also ja, warum nicht, ne? Also wenn es passt und die Rechte kriegen, weil sie sich's leisten können und Rammstein sagt, jo, ist okay. Generell, why not? Aber für was halt, ne? Es ist schon dann sehr in die Klischeekiste gegriffen, sehr tief.
Ja, deswegen. Deutschen Wrestler mit Berlin-Gimmick, mit Rammstein-Musik. Alter, es ist Freitagabend, es wird langsam spät, man merkt's. Muss ich nicht haben, weil es ist zu viel Klischee und es ist auch zu viel Angriffsfläche und es ist einfach, warum? Es muss nicht sein, dass man da irgendwelche komischen Assoziationen generiert und das muss ich nicht haben. Aber ich finde, also grundsätzlich finde ich, dass Rammstein eine gute Wrestling-Musik hergibt. Also ich glaube, das kann man was machen, aber es muss nicht unbedingt ein deutscher Wrestler sein, nur weil es Rammstein ist. Dann haben wir hier noch so eine Ratings-Frage quasi vom Thomas im Zweiten nochmal. Wie würdet ihr die vier Wrestler der AEW Pillars, also MJF, Darby Allin, Jungle Boy und Sammy Guevara bislang bewerten? Fan-Feedback, Match-Qualität, Mic-Work, Storylines und wenn ihr wollt, noch ein eigenes Kriterium. Wir machen einfach mal von 1 bis 5 und ganz schnell hintereinander. Kai darf anfangen.
Ach so, okay, ich dachte, ich soll jetzt in eine Reihenfolge setzen.
Boah. Du kannst auch eine Reihenfolge setzen und dann ein bisschen was dazu sagen. Ja, komm, mach mal so, ist vielleicht schneller.
Also auf 1... weil ich halt großer Promo-Fan bin, muss ich MJF setzen. Ganz klar, weil ich damit sehr viel Spaß habe. Aber auch nicht so bekloppt bin wie David und sage, MJF ist ein fantastischer, überragender Wrestler. Weil,
unfassbar.
Ja, weil das ist einfach Quatsch, das zu sagen. Der ist schon gut, aber so, da wird auch mal die Buchse anlassen, ne? Also ganz klar. Deswegen holt MJF mich am meisten ab von denen. So, wo ich dann. Also das war auch ähnlich wie bei Mellas Verwandten da. Wen ich gesehen habe und direkt mir gedacht habe, ey, den mag ich einfach, ich kann dir nicht genau sagen, warum, war ein Jungle Boy. So, den sehe ich super gerne. Ich freue mich jetzt auch, dass er Tag Champ geworden ist. Auch wenn ich sagen muss, das Match war echt nicht so gut. Da habe ich mir irgendwie mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Und da gab es auch von beiden Teams schon bedeutend bessere Matches. Und das lag jetzt auch nicht an dem an der Rey Phoenix-Verletzung, sondern das war alles irgendwie nicht so wirklich rund. Weil es da vielleicht schlechten Tag gehabt, keine Ahnung. Dann kommt ein Darby Allin. Und also auf 3 ist auch so ein bisschen undankbar, weil ich finde, dass ein Darby Allin, kann ich auch nicht den Finger drauf zeigen, aber der hat ein ganz krasses Charisma. Also irgendwas hat der, wo der rauskommt, du denkst so, boah, der bleibt im Gedächtnis, der hat irgendwie einen krassen Look. Die Suicide Dives von dem, die sind wirklich unfassbar. Also wie der sich da aus dem Ring schmeißt jedes Mal, auch nicht durchs obere, sondern durchs untere Seil, Dingsbums, Lücke, ist wirklich heftig. Und wer mir leider, was heißt leider? Nö, tut mir auch nicht leid. Wer mir am wenigsten gibt, ist ein Sammy Guevara. Also ich fand die TNT-Title-Reign ziemlich langweilig. Ich finde es klar cool, dass er ein Fighting Champion ist. Und auch das Match gegen Daniel Garcia zum Beispiel war nicht schlecht. Aber so emotional passt da bei mir gar nichts. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für mich.
Bye. Ja, meine Reihenfolge ist genauso.
Ach, schön, genau schön, dann können wir jetzt beenden, noch, weil meine auch, danke.
Ja, also von der Matchqualität her liegt bei mir ungefähr Jungle Boy MJF auf Platz 1. Also die holen mich am meisten ab, aber weil bei mir auch Matchqualität, da hängt halt auch die Emotionalität und so mit dabei und da holen mich beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise ab. Darby Allin dann irgendwie auf Platz 3 dahinter und Sammy Guevara. Nee, ich finde ihn okay, aber ich bin kein Fan von Sammy Guevara. Mella darf trotzdem noch was sagen.
Ja, also wie gesagt, ich sehe es halt sehr, sehr ähnlich. Also die Reihenfolge ist auch eben gleich. MJF einfach, weil er ein Promo-Monster ist. Jungle Boy, weil ich den gesehen habe und fand ihn cool. Und der kann auch catchen. Und gerade mit dem Jurassic Express hat der halt auch genug Ausstrahlung. Alleine ist es... Ja, ist es okay, aber gerade mit den anderen ist es halt echt cool, ein cooler Act. Darby Allin sehe ich unglaublich gerne dabei zu, wer sich tötet. Und das Ding ist, also ich habe erst so ein bisschen geschwankt mit Darby und Sammy, aber Darby bleibt mir generell mehr im Gedächtnis, beziehungsweise musste ich dann auch dran denken, hier, die haben ja beide quasi das Protégé von jemanden, also Darby von Sting und Sammy von Jericho. Und da ist mir mal aufgefallen, Sammy braucht Jericho immer noch gefühlt, damit der einem was gibt, wie du so schön gesagt hast. Ich weiß jetzt nicht, wer es von euch beiden war. Und Darby Allin steht halt alleine auch da. Also der braucht Sting nicht unbedingt. Der hat auch alleine genug Charisma und kommt da alleine klar. Es ist halt nur ein bisschen cooler, wenn Sting dann auch mitkommt, ne?
Ja, so ist es halt. Bei Sammy ist vielleicht auch manchmal weniger Zunge ein bisschen mehr.
Ja, zu viel Miley Cyrus, finde ich.
Party in the USA. Nee, ist auch nicht.
Entschuldigung.
Okay. Wir müssen zum Ende kommen. Letzte Frage vom David nochmal hier per Twitter. Entweder oder. Sandman Entrance von 2005 oder Jericho auf dem Schiff?
Was? Ist eine schwierige Frage. Und also der Sandman Entrance ist krass, auf jeden Fall. Der ist heftig gut. Aber weil ich es irgendwie jede Woche geiler finde, ich liebe den Judas Entrance, ne? Also ich würde deswegen den nehmen.
Ja, dito. Sage ich jetzt einfach mal.
Aus irgendeinem Grund, wegen dieser Formulierung Jericho auf dem Schiff, muss ich gerade an die Jericho-Promo für gegen Chris Benoit damals denken, wo er sagt irgendwie Chris Benoit on a boat or Chris Benoit ja. On a goat.
Oh, der, dessen Name nicht genannt werden darf. Oh.
Voldemort.
Genau. der steckt im Turban, wie wir letztens gelernt
haben. Chris Benoit steckt im Turban.
Ja, und der steckt auch in irgendeinem Turban, also garantiert. Schön, dass wir auf einer lustigen Note enden. Ich sag mal, Sandman Entrance von 2.5. Oh. Also ich finde, das Sandman hat mich so mitgenommen und tatsächlich sind beide Songs natürlich noch bei mir auf irgendeiner Playlist drauf. Insofern, aus Nostalgiegründen sage ich Sandman Entrance 2005. So, damit sind wir durch. Dann doch wieder mit Überlänge und ganz vielen Fragen haben wir uns hier kräftig ausgetobt. Mella, möchtest du noch was sagen oder weinst du einfach nur still vor dich hin?
Ich glaube, ich weine einfach still vor mich hin.
Okay.
Denk an Oliver Kahn.
Kai, hast du noch tröstende Worte für Mella?
Nee, wenn wir hier fertig sind, sage ich euch gleich, wie ich finde, wie Rammstein klingt.
Okay, ich bin gespannt. Immer diese Cliffhanger hier, ich bin schon so nervös. Na gut, dann machen wir an der Stelle den Deckel hier drauf. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann schickt uns die gerne an fragen@headlock.de. Ihr könnt uns auch gerne nette Mails an fragen@headlock.de schreiben, da freue ich mich auch immer drüber. Böse bitte nicht, die bitte an kai@headlock.de schicken. Ansonsten kommt auf unseren Discord, da könnt ihr das problemlos einfach posten in den Fragen-Thread und mit dem Hashtag AskHeadlock oder einfach bei Twitter oder Facebook oder was auch immer, erreicht ihr uns auf jeden Fall. Hier geht's nächste Woche weiter mit dem Wochenend-Podcast und den größten Fails und Enttäuschungen zum Royal Rumble. Also ich mache ein bisschen gute Stimmung hier vor dem Rumble. Da gibt's garantiert auch viel zu lachen, bin ich mir sehr, sehr sicher, weil da haben wir auch unsere Brothers of Destruction wieder dabei. Also Chris und Kai sind dann zugegen mit meiner Wenigkeit und das werden wir dann da haben. Es gibt nächste Woche noch das Update, wo wir ein bisschen drüber sprechen, was wir 2021 so erledigt haben, was wir erreicht haben hier mit dem Projekt und wo wir 2022 hinwollen. Da freuen wir uns auch drauf, wenn ihr da reinhört. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, gern bei Patreon oder bei Steady vorbeischauen. Da hatten wir jetzt zuletzt die Helden aus der zweiten Reihe über JBL zum Beispiel. Jetzt in der kommenden Woche haben wir noch das Magazin. Wir werden auch die Review von Wrestle Kingdom, die wir jetzt ein bisschen aufgeschoben haben, dann auf jeden Fall dabei haben. Und dann natürlich auch ein Comeback, ein großes Comeback im Premium-Feed. Aber da werden wir im Update drüber sprechen. Ha, noch ein Cliffhanger. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mach's gut. Heute. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.